Anwesenheit des Tempos. Sie wird weniger. Es haben sich viele entschuldigt, dürfte irgendeine Prüfung sein. Nichtsdestotrotz, dann gehen wir heute weiter im Text sozusagen. Wir hören heute den ersten Teil von, oder wir bearbeiten und diskutieren den ersten Teil des Texts von David Chalmers, das schwierige Problem des Bewusstseins. Es geht wieder sozusagen um das Problem, warum Bewusstsein im Sinne von bewusstem Erleben nicht auf seine physikalisch-funktionalen Grundlagen reduziert werden kann. Chalmers stellt das in ähnlicher Weise vor wie Bieri. Ich habe, wie gesagt, Bieri und Chalmers deswegen sozusagen beide an den Anfang gesetzt, aus dem Grund, weil man dann zumindest einmal 2 Stunden lang gehört hat, was es sozusagen mit dem schwierigen Problem auf sich hat. Insofern ist das heute, hat es sozusagen so ein bisschen den Charakter eines Mantras, weil wir viele Sachen hören werden, die wir eigentlich schon gehört haben und wir viele Sachen wiederholen werden. Wenn es sozusagen zu dieser Diskussion um das schwierige Problem und warum sozusagen das nicht auf seine funktionalen oder so seine physikalischen Grundlagen zurückgeführt werden kann, also bewusstes Erleben. Wir haben letztes Mal gesprochen über das Argument sozusagen, warum kann es nicht sein, dass wir zwar keine Idee davon haben, wie man mit physikalischen Begriffen Bewusstsein ausdrückt. Also es scheint sozusagen inkompatibel zu sein mit der Beschreibungsweise von Bewusstsein. Nichtsdestotrotz ist es doch ein Faktum, dass wir ein Gehirn haben und dass das Gehirn sozusagen dafür verantwortlich ist, dass Bewusstsein produziert wird. Insofern könnte man fragen, handelt es sich sozusagen lediglich bei der Frage nach dem schwierigen Problem des Bewusstseins oder handelt es sich überhaupt bei dem schwierigen Problem des Bewusstseins lediglich sozusagen um eine erkenntnistheoretische Schwierigkeit, dass wir nicht wissen, wie wir das erkennen können, sozusagen unser bewusstes Erleben und das dann irgendwie rückzuführen irgendwo in physikalische Prozesse. Kann es nicht sein, dass es sozusagen nur eine erkenntnistheoretische Schwierigkeit ist und ontologisch gesehen sozusagen kein Problem, weil wir vielleicht irgendwann in Zukunft draufkommen werden, wie das genau funktioniert und es tatsächlich ja notwendig so ist, dass die physikalischen oder funktionalen, Chalmers ist eher sozusagen auf der funktionalen Seite, dass sozusagen die funktionalen Prozesse, die in unserem Gehirn ablaufen, notwendig eigentlich Bewusstsein produzieren und sozusagen jedes Lebewesen, das nicht mit einem Gehirn oder einem funktionalen Äquivalent ausgestattet ist, eben kein Bewusstsein haben kann, dass das ein notwendiges Faktum ist. So eine Annahme behaupten zum Beispiel sogenannte Identitätstheoretiker, die sagen, zwischen physikalischen Zuständen auf der einen Seite und zwischen phänomenalen Zuständen, also sozusagen Zuständen, in denen etwas bewusst erlebt wird, da herrscht eine Identität zwischen diesen Zuständen. Sie sind identisch. Jetzt, was heißt identisch? Ja? Identisch heißt notwendig identisch. Jetzt haben wir gesehen, dass aber physikalische Fakten oder funktionale Fakten, ja, so wie es uns vorgestellt wurde, nicht a priori, sprich notwendig, bewusstes Erleben implizieren. Wir können uns vorstellen, dass sozusagen es ein Duplikat von uns geben könnte und dem fehlt jegliches bewusstes Erleben. Ja? Das ist vorstellbar. Diese Identitätstheoretiker, die haben das jetzt sozusagen hingenommen und gesagt, na gut, vorstellbar ist es, ja, aber was bedeutet das für unsere Identitätstheorie? Denken wir einen Schritt weiter, wie war das sozusagen mit Konzepten, die wir gehabt haben, bevor wir wissenschaftliche Fakten darüber herausgefunden haben? Sprich, wie war das zum Beispiel mit dem Wasser? Ja? Wir haben früher auch Wasser gehabt, das war sozusagen diese klare Flüssigkeit, die Eigenschaften gehabt hat, dass wenn man es trinkt, es den Durst löscht, in denen kann man baden, schwimmen etc. und mit dem kann man sich auch waschen. Also das hat sozusagen eine bestimmte phänomenale Qualität und genügt sozusagen bestimmten Ansprüchen. Ja. Es fühlt sich irgendwie an, dieses Wasser und dieses flüssige, kalte oder warme und in verschiedenen Aggregatzuständen zugängliche etwas. Da haben wir aber noch nicht gewusst, dass es sich bei diesem Wasser um die molekulare Struktur H2O handelt. Ja. das Konzept von Wasser hat nicht a priori schon H2O impliziert, denn sonst hätten wir ja von Anfang an gewusst, dass Wasser H2O ist. Haben wir nicht, ergo, wir sind erst im Nachhinein draufgekommen. Sprich, es handelt sich dabei nicht um eine Identität. Identität bedeutet immer Notwendigkeit. Wie gesagt, das ist ein bisschen mantrisch, weil der Bäre hat das auch immer wieder wiederholt in seinem Text. Ah, da ist nichts Notwendiges dabei, wir sind durch die Fabrik geführt worden und so weiter und der Führer hat uns da jetzt gesagt, da ist das und das genügt diesen Funktionen und hat uns Schaltpläne ausgeteilt und so weiter. Nichtsdestotrotz haben wir uns gesagt, nichts ist notwendig mit diesen, kein bewusstes Leben ist notwendig mit diesen funktionalen Schaltkreisen etc. verknüpft. Die Identitätstheoretiker sagen, braucht es auch nicht a priori, ist eh klar. Ja? Auf manche Dinge müssen wir erst draufkommen, auf manche Dinge, die müssen wir erst erforschen und dann kommen wir drauf, dass dazwischen eine Notwendigkeit besteht, dass nämlich zum Beispiel Wasser H2O ist, obwohl wir das a priori nicht gewusst haben. Also es gibt sozusagen eine Notwendigkeit, die sich aber erst, wir kennen das Wort von Kant, a posteriori herausstellt. Sprich, erst im Nachhinein durch Erfahrung, durch Experiment, durch Analyse stellt sich heraus, dass es sich bei dem einen Faktum notwendig um identisch um ein anderes Faktum handelt. Sprich, es könnte doch genauso gut sein, ja, wir können uns vorstellen, Zombies sind möglich, oder funktionale Duplikate sind möglich, die kein Bewusstsein haben, das können wir uns vorstellen, aber ontologisch gesehen, sprich metaphysisch, ist es eigentlich nicht so, weil ontologisch wird sich irgendwann herausstellen oder hat sich eigentlich schon gezeigt, dass bewusstes Erleben aus der Perspektive sozusagen a posteriorischer Notwendigkeit notwendig identisch ist mit den physikalischen Zuständen etc. Und genau gegen dieses Argument, dass wir uns ja vieles vorstellen können, aber ontologisch, dass es nicht so ist und dass es sich auch nicht so herausstellen kann, hat David Chalmers eine ziemlich gefinkelte und ziemlich sozusagen anspruchsvolle Argumentation entwickelt. Und wenn heute noch irgendwie kurz Zeit ist, weil wir irgendwie letztes Mal drüber gesprochen haben, dann kann ich Ihnen das sozusagen kurz präsentieren. Und ich habe das schon mal wo präsentiert. Da wurde dann viel diskutiert und und ich bin nicht so hundertprozentig firm in der Sache, aber es wird im Wesentlichen etwas sein, was ich auch auf dem Workshop vorstellen werde, der im Mai, am 14. und 15. Mai stattfinden wird hier in Wien und wo viele Autoren, die wir jetzt lesen werden, kommen werden und wo dann sozusagen so eine Arbeitsgruppe da sein wird. Der Workshop ist öffentlich zugänglich, also sprich, interessieren Sie sich für diese Bewusstseinsfragen, interessieren Sie sich sozusagen für das Problem einer Naturalisierung von Bewusstsein und dem Panpsychismus, dann lade ich Sie herzlich ein, auch an dem Workshop teilzunehmen. Er ist offen für alle, alle können sozusagen daran teilnehmen, zuhören und so weiter und sich auch natürlich auch an den Gesprächen und den Diskussionen beteiligen. Und es werden wichtige und interessante Leute und nette Leute da sein, die eben sich zu diesem Thema dann austauschen werden. Aber ich gebe Ihnen dann eh nochmal einen Flyer oder so, wenn das mal fertig ist und genau. Heute haben wir den Herrn Hörlensberger, der uns die erste Etappe von Chalmers Text vorstellen wird, wenn ich aufhöre zu reden. Bitte.
Also ich möchte vorweg schicken, dass das für mich ein Experiment in gewisser Weise ist, weil ich habe zum ersten Mal in meiner philosophischen Laufbahn eine Präsentation ausformuliert und die werde ich jetzt vortragen sozusagen. Daher bitte ich, mich an allen möglichen Stellen, Ecken und Enden zu unterbrechen und die ganze Sache zu hinterfragen, damit es doch ein bisschen lebhafter wird. Okay. Also ich präsentiere euch das schwierige Problem des Bewusstseins von Chalmers. Wenn man das Bewusstsein erforschen möchte, wird einem sehr schnell klar, dass es dabei um eine hochkomplexe Angelegenheit sich handelt. Dies ist auch der Grund, warum das Bewusstsein erst in den letzten Jahrzehnten zum Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung wurde. Also in den letzten Jahren haben sich so Sachen entwickelt wie Cognitive Science oder Molecular Neuroscience und vorher war eigentlich die naturwissenschaftliche Forschung nicht dazu imstande, Hirnforschung oder Bewusstseinsforschung konkret zu betreiben. Es wurden seither große Fortschritte gemacht, doch de facto kann Ihnen momentan kein Wissenschaftler der Welt erklären, was Bewusstsein ausmacht, wie es entsteht oder nach welchen Regeln es funktioniert. Bewusstsein ist eine schwierige Angelegenheit. Das ist klar und ich glaube, das will uns Chalmers auch in diesem Aufsatz nicht sagen. Was dann? Ihm geht es primär darum, Ordnung zu schaffen und einen entsprechenden Lösungsweg vorzuschlagen. An diese Ordnung kann sich dann wieder eine konstruktive Erforschung der Phänomenbereiche des Bewusstseins anschließen. Denn dem sogenannten Problem des Bewusstseins entspricht nicht ein eindeutig identifizierbares Phänomen. Was wir Bewusstsein nennen, ist in sich so differenziert und betrifft so unglaublich viele kognitive Fähigkeiten und Phänomene, dass die Forschung in den letzten Jahrzehnten den Überblick verloren hat. Die Bewusstseinsforscher reden aneinander vorbei, übereinander hinweg und kommen dem Gegenstand der Erkenntnis, dem Bewusstsein, nicht wirklich näher. Also der Aufsatz wurde 1995 publiziert und spielt sich in einem gewissen Kontext ab. Und der Kontext scheint der zu sein, dass die Bewusstseinsforschung, die Kognitionswissenschaften, nicht mehr wirklich wussten, wovon sie eigentlich reden und gewisse Theorien über kleinere Bereiche des Bewusstseins als komplette Lösungen des Bewusstseins oder für das Problem des Bewusstseins präsentiert wurden und es herrschte ein gewisses Chaos. Deswegen will Chalmers da eine Ordnung in die ganze Forschung bringen. Chalmers teilt die Phänomene des Bewusstseins in zwei Klassen. Einerseits die leichten und andererseits das schwierige Problem des Bewusstseins. Dieses zu erklären, das schwierige Problem, erscheint ihm ungleich viel schwieriger als die leichten Probleme zu erforschen. Die leichten Probleme des Bewusstseins sind die Fähigkeit, auf Umweltstimuli zu reagieren, sie zu diskriminieren und kategorisieren. Was heißt das? Kann man sich etwas darunter vorstellen? Also wie kann man das vielleicht leichter formulieren? Die Fähigkeit, auf Umweltstimuli zu reagieren und sie zu diskriminieren und kategorisieren. Also wie gesagt, Wahrnehmung vielleicht oder so.
Ja, Wahrnehmung ist vielleicht ein bisschen zu viel sozusagen, weil Wahrnehmung würde bedeuten, dass wir sozusagen das in Wahrnehmung schon auch so das bewusste Wahrnehmen, das ist bewusste Wahrnehmung im Sinne von qualitativen Wahrnehmen, da irgendwie mitschwingen. Ich glaube, Chalmers wählt bewusst sozusagen diese Formulierung, weil er daran denkt, dass es da eigentlich nur sozusagen um ein ganz primitives Input-Output-Verhalten geht. Ja. Man kann sich vorstellen, ein ganz primitiver Roboter, der lediglich auf irgendwelche sozusagen, auf lediglich irgendwelchen Input, ja, zum Beispiel Wärme oder also Temperaturschwankung oder Auditives oder eben solche Sachen reagiert und danach ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Sprich, der ist quasi darauf getrimmt, Informationen zu verarbeiten, die aus dem Auditiven oder aus dem im Bereich sozusagen von Temperatur kommen oder vielleicht beides zusammen. Und dann kann er sozusagen in Bezug auf die Umwelt Unterschiede treffen. Er sagt, ui, jetzt ist es wärmer geworden, jetzt drehe ich die Heizung runter. Ja. Das wäre ein ganz primitives, informationsverarbeitendes System, das genau dieses Input-Output-Verhalten an den Tag legt, das sozusagen Umweltreize diskriminativ wahrnimmt, kategorisiert nach einem bestimmten Schema, nämlich im Sinne von mehr Temperatur, weniger Temperatur und dann ein bestimmtes Output-Verhalten an den Tag legt, sprich nämlich die Heizung runterdreht. Das ist etwas extrem Primitives. Da wird einfach sozusagen Information verarbeitet, auf Umweltstimuli reagiert etc. Ungleich komplexer ist das natürlich beim Menschen, da es eben sozusagen, da seine Umwelt und sein, sozusagen sein Input natürlich ein ganz ein anderer ist, insofern nämlich wir extrem komplex visuelles, auditives, olfaktorisches etc.
alles zusammen auf einmal verwalten, ja, und sozusagen auf einmal diskriminieren und kategorisieren nach bestimmten Schemata, ja. Das ist natürlich ungleich komplexer und wir können es heutzutage noch nicht gänzlich aufklären. Darum sagt Chalmers, okay, vielleicht aber in 200 Jahren, ja, gibt es zum Beispiel eine Theorie, dass all unsere Informationen, die von außen reinkommen, zuerst einmal in einem Generalspeicher sozusagen gesammelt werden und auf diesen Generalspeicher greifen dann sozusagen die einzelnen Kategorisierungsgruppen, nämlich auditives Verhalten oder eben visuelle Diskrimination und so weiter, also vom visuellen Kortex. Es gibt quasi einen Zentralprozessor im Gehirn und sämtliche Einzelbereiche sozusagen des Gehirns greifen dann sozusagen auf diesen Zentralprozessor zu, verarbeiten das, geben ihr Output wieder in diesen Zentralprozessor und dieser Zentralprozessor produziert dann sozusagen das Verhalten, das wir dann sozusagen aus dieser komplexen Datenmenge an den Tag legen. Ja. Und eine Theorie wäre zum Beispiel, dass eben dieser Generalprozessor das ist, was unser Bewusstsein als Menschen ausmacht. Charles sagt, Blödsinn, weil hier werden, wenn man es ganz primitiv wird, nimmt lediglich quasi simple Input-Output eine simple Input-Output-Korrelation findet da statt, die hat noch nichts mit qualitativem Erleben zu tun, das sind lediglich funktionale Beziehungen, das trifft auch auf ein ganz simples System zu, das sozusagen nur einen bestimmten Bereich sozusagen unserer Wirklichkeit wahrnimmt, diskriminiert, kategorisiert und dann sozusagen eine bestimmte Reaktion, einen bestimmten Output sozusagen an den Tag legt, indem es eben zum Beispiel die Heizung niederdreht oder indem es die Jalousien runterlässt, wenn ein bestimmter Lichtsättigungsgrad erreicht worden ist oder so. Das hat nichts mit bewusstem Wahrnehmen zu tun. Insofern sagt Chalmers, das sind leichte Probleme. Auch wenn es komplex klingt, es klingt so, als würde es unsere Wahrnehmung betreffen, in Wahrheit übrigens unsere Wahrnehmung nicht, weil wenn wir es quasi primitiv aufsplittern, dann trifft das auch auf einen ganz einfachen Automaten zu, der ein ganz simples diskriminierendes Verhalten sozusagen in Bezug auf seine Umwelt an den Tag legt. Ich denke, dass man nicht nur Bewusstsein, sondern dass man natürlich auch im Sinne von Charles dann in dem Fall auch Emotionen aus dieser Perspektive betrachten kann. Natürlich, man kann Bewusstsein auch als lediglich funktionalen Apparat nehmen. Nur die Frage ist, haben wir damit das erklärt, was wir unter Bewusstsein verstehen? Oder wurde da einfach ein wesentlicher Teil ausgelassen? Insofern nämlich bei der Emotion nicht nur sozusagen das Verhalten relevant ist, dass wenn Sie nett sind oder wenn irgendjemand nett ist, ich den zu einem Café einlade oder wenn jemand böse ist, dass ich dann auch böse reagiere und den vielleicht dann irgendwie anfahre. Das ist sozusagen eine Perspektive, aus der man natürlich alles, was den Bewusstseinsbereich betrifft, auch beschreiben kann. Eh klar. Wir könnten einen Roboter bauen, der ein identisches Verhalten, wir können es noch nicht, aber wir könnten einen Roboter bauen, der ein identisches Verhalten an den Tag legt, wie wir Menschen. Ja? Denken Sie an einen Cyborg. Ja? Denken Sie an einen Cyborg, wie er in Terminator 2 irgendwie dargestellt wird, der aus einem ganz anderen, biologisch eben kein biologischem Material irgendwie ist, sondern aus irgendeiner Art Legierung, die künstlich hergestellt wurde, die es sogar schafft, irgendwie selbstreproduktiv Zellen herzustellen, etc., etc. Ja. Nur dieser Cyborg wäre innen sozusagen vollkommen ohne Bewusstsein. Wir könnten quasi nichts, wir könnten, von außen könnten wir sagen, ja, er verhält sich wie ein Mensch. In Wahrheit ist aber kein Mensch, sondern ist ein Cyborg, der quasi nur darauf programmiert ist, andere Menschen zu töten. Ja. Und darum geht es Chalmers, dass eben gerade dieses Problem des Bewusstseins, das, was wir als Bewusstsein, das, was für uns Bewusstsein auszeichnet, ist im Wesentlichen ganz stark verknüpft mit dieser, ich sage jetzt mal, erste Personperspektive. Ja. Die leichten Probleme betreffen alle eine sogenannte dritte Personperspektive. Wieso dieser Unterschied? Dritte Personperspektive bedeutet alles, was ich sozusagen von außen an Ihnen beschreiben kann. Das ist Ihr Verhalten, Ihr Aussehen, Ihre Reaktion, etc. Ja. All das, was ich von außen an Ihnen beschreiben kann, sozusagen, und was für den Begriff Bewusstsein unter Umständen relevant sein könnte, ja, kann ich aus einer dritten Personperspektive beschreiben. Damit hätte ich aber sozusagen noch nichts darüber gesagt, wie Sie die Welt bewusst wahrnehmen. Und das ist eigentlich sozusagen der primäre, fundierende. Ich müsste jedes Mal fragen, Sie verhalten sich so und so, fühlen Sie sich auch tatsächlich so? So funktioniert ja im Wesentlichen auch, so funktionieren im Wesentlichen auch psychologische Tests oder so funktioniert es auch, wenn man zu einem Psychiater geht. Der beobachtet Ihr Verhalten und sagt dann, und wie fühlen Sie sich heute? Sie legen ein Verhalten an den Tag, weil so funktioniert es im Alltagsleben auch. Ja. Ich komme zu Hause und haue alles hin und setze mich am Tisch und denke, oh, das ist ein Wahnsinn. Ja. Und meine Frau kommt und sagt, na, wie fühlst du dich? Ist es so, wie ich vermute? Ist es so, wie ich dich von außen sozusagen betrachte? Und ich sage, aha, reingelegt, ich bin eigentlich gut drauf, heute ist alles super gelaufen. So könnte es auch sein, ja. Und insofern ist eben dieser Unterschied zwischen erster Personenperspektive und dritter Personenperspektive relevant, auch für die Unterscheidung zwischen den leichten und den schwierigen Problemen des Bewusstseins, so wie es Chalmers beschreibt. Und alles das, was sich sozusagen unter den leichten Problemen subsumiert, der Herr Erlensberger wird uns jetzt noch mehrere vorstellen, sozusagen betreffen alle diese dritte Personenperspektive, aber nicht das schwierige Problem, nämlich die erste Personenperspektive. Das wird insofern relevant sein, wenn Sie den Text schon fertig gelesen haben, wissen Sie es, weil er wird dann nämlich sozusagen im zweiten Teil ab nächster Stunde, ich wünsche Ihnen dann am Ende schöne Osterferien und so weiter, weil ich habe keine und das ärgert mich ein bisschen, aber sozusagen ich wünsche Ihnen schöne Osterferien und dann in zwei Wochen gehen wir sozusagen tatsächlich in medias res, nämlich wir schauen uns an, was kann eine Theorie des Bewusstseins, wie könnte eine Theorie des Bewusstseins ausschauen, was muss eine Theorie leisten, was sind sozusagen die Prämissen einer solchen Theorie und das stellt Chalmers in seinem zweiten Teil, den wir dann in zwei Wochen bearbeiten werden, vor. Und da ist es ganz wesentlich, dass er sagt, ein kleines spekulatives und spekulativ in dem Sinne, das sind alles harte Analytiker, die beschäftigen sich nur mit Naturwissenschaft und Computermodellen, ja. Deswegen redet er von spekulativ, wir, die sozusagen aus dieser kontinental sozialisiert, kontinentalphilosophisch sozialisierten Umwelt kommen, sozusagen, für uns ist das nicht so tragisch. Wir haben Hegel und Schelling gelesen und denken uns, naja, das finde ich nicht so spekulativ, da gibt es andere Sachen, die sind um einige spekulativer. Ja. Aber er sagt ihm, ein kleines spekulatives, so wie er es nennt, Moment wird einer Bewusstseinstheorie, die versucht, mit dem harten Problem umzugehen, immer anhaften, und zwar aus dem Grund, weil wir zu den Daten dieser Theorie nur über eine erste Person Perspektive Zugang haben und die immer mit Daten abgleichen müssen, die wir aus einer dritten Person Perspektive haben. Insofern können wir nie hundertprozentig, also sprich, es kann nie die Situation geben, wir publizieren was und dann machen wir, sozusagen wir publizieren irgendwas in Science. Normalerweise läuft das so, dass dann viele Wissenschaftler versuchen, diese Versuche oder diese Tests, die da dargestellt werden, nachzubauen. Das funktioniert natürlich schwer, weil die Daten, die hier angeführt werden, eben gerade eine erste Personenperspektive betreffen und wir nie hundertprozentig sicher sein können, dass eben, wenn wir dieses Experiment nachbauen, es tatsächlich sich auch so herausstellt, wie wir es beschrieben haben, aus dem Grund, weil einfach diese Daten nicht intersubjektiv, sprich von einer dritten Personenperspektive zugänglich sind. Ich möchte Sie jetzt nicht weiter damit quasi belästigen und verwirren, weil wir werden darauf eh sozusagen noch zu sprechen kommen, aber mich betrifft genau das. Bitte.
Ich hätte noch eine Frage allgemein zum Bewusstsein. In einem Vortrag von Hans-Peter Dürr spricht er von dem Bewusstsein, und von dem bewussten Bewusstsein. Oder scheidet das oder spricht nochmal von einer rekursiven Art, auf das Bewusstsein zurückzugreifen. Und Bewusstsein, das bin ich ja allen Lebewesen, sogar allen physikalischen Prozessen zu.
Ja.
Während er uns als diejenigen bezeichnet, die das bewusste Bewusstsein haben. Und jetzt ist also da ein großer Riesenpool, das ganze Universum als das mit Bewusstsein begabte, und wir diejenigen, die mit dem bewussten Bewusstsein begabt sind. Und da ist jetzt die Frage, auf welchen Sektor greifen wir zu, denke ich mir so. Ich weiß nicht, das ist die Frage jetzt.
Ja, das ist sozusagen eine gute Frage, insofern sie nämlich ein Kernproblem, das später der Theorie des Panpsychismus direkt betreffen wird. Das ist nämlich genau das, wenn wir sagen, alles hat Bewusstsein, was meinen wir damit? Meinen wir, dass der Tisch eine Form von Selbstbewusstsein hat? Würde ich eher nicht sagen. Ja?
Da fängt man an mit Informationen auf dieser Ebene.
Genau. Die Frage, die sich stellt natürlich, ist, wie können wir Bewusstsein charakterisieren, abseits von unserem ganz stark durch den Begriff des Selbst, durch und so weiter bedingten Begriff des Bewusstseins. Bewusstsein ist uns nur, eben wie gesagt, in einer erstpersonal zugänglich, sprich wir können, wenn wir eine Bewusstseinstheorie entwickeln, immer nur derivativ arbeiten. Ja? Wir haben Bewusstsein, für uns bedeutet Bewusstsein, wir sind uns unserer Zustände und unseres Handelns bewusst. Selbstbewusstsein, ja, ich würde es nennen mit Chalmers selbst, Self-Awareness, ja, ist sozusagen mehr oder weniger eine höhere kognitive Eigenschaft. Ja. Sprich, wir sind uns über unser Handeln bewusst. Und wir sind uns nicht nur sozusagen unseres Handelns bewusst, sondern wir sind uns unserer selbst in diesem Handeln bewusst. Und das ist ein markanter Unterschied. Das ist nämlich ein Selbstbegriff, den wir von uns haben, sprich, der setzt ein ziemlich hohes Reflexionsvermögen raus. Was besagt das jetzt zum Beispiel für einen Hund? Ein Hund hat vielleicht auch ein dumpfes oder dumpferes sozusagen Selbstkonzept, wäre wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber er weiß um sich, oder Wissen ist auch wiederum zu viel gesagt, weil Wissen ist auch wiederum eine kognitive Fähigkeit. Sprich, er fühlt um sich. Schwierig, was soll das wiederum bedeuten? Wenn wir von Selbstbewusstsein sprechen, dann sprechen wir von Selbstwissen, Selbstbegriff etc. Reflexion, Hund, Reflexion, Selbstbegriff, keine Sprache, schwierig. Er kann sich quasi mittels der Sprache nicht auf sich selbst beziehen. Ja? Zumindest nicht in der Weise, dass, oder wir haben es zumindest noch nicht in der Weise sozusagen irgendwie spezifizieren können in Experimentsituationen, wie auch immer. Ja? Trotzdem gibt es Raben, die sich auch im Spiegel erkennen, ja? Was das auch immer bedeuten mag, ja? Vollkommen wurscht. Ich sage nur, das was der Herr Kollege, wie heißt es hier?
Röhe Hansen.
Der Herr Röhe Hansen gesagt hat, ist sehr wichtig, weil das ist das Problem der Bewusstseinstheorie. Wir gehen quasi von Begriffen aus, von Selbstkonzepten aus etc., die natürlich nicht in dem Sinne auf alles zutreffen, was wir dann sozusagen in der Theorie eines Bewusstseins, das quasi kontinuierlich in der Evolution in irgendeiner Form geworden ist und das mehr oder weniger nicht nur uns als selbstbewussten Wesen zukommt, sondern das sozusagen dann auch anderen Organismen und im Wesentlichen dann schlussendlich, wenn man konsequent ist, allen organischen Lebensformen, insofern dann auch Pflanzen, und da wird es eben dann schon sehr kritisch zugeschrieben werden müsste, insofern sie nämlich sozusagen aus denselben Grundbausteinen zusammengebastelt sind. Es kommen dann noch viele Probleme rein, wir haben eben, wie gesagt, noch ein paar Monate Zeit, uns damit zu beschäftigen. Im Wesentlichen ist das eine gute Frage und wir müssen eben da fragen, was für einen Anspruch stellen wir dann an eine Theorie des Bewusstseins. Im Wesentlichen kann diese Theorie nur immer so ausschauen, dass das, was wir dann als Bewusstsein bezeichnen, auf den unteren und tieferen Formen eine derivative Art und Weise des Bewussthabens ist von unserem Bewusstsein. Da kann man dann wiederum nur sagen, die können kein Selbstkonzept haben. Nichtsdestotrotz werden sie, wenn sie Schmerz empfinden, wissen, oder eben nicht wissen, aber zumindest irgendwie, es werden ihre Schmerzen sein. Es werden nicht die Schmerzen von jemand anderem sein. Sie werden diese Schmerzen fühlen. Und das meint irgendwie in gewisser Weise diese ganz fundamentale, subjektive Perspektive der Meinigkeit. Ich nenne es Meinigkeit. Ja. Sprich, dass das Gefühl oder die Qualität des Erlebens einem Subjekt zugehört. Es würde keinen Sinn machen, von Erleben zu sprechen, wenn es nicht ein Subjekt des Erlebens gibt. Sprich, wir müssten schlussendlich sagen, dass es auch auf den unteren Ebenen ein Subjekt des Erlebens gibt, wenngleich dieses Subjekt des Erlebens nicht ist gleich identisch ist mit dem, was wir als Subjekt des Erlebens bezeichnen. Insofern bei uns, in unserem Begriff des Erlebens immer schon mehr mitspielt. Obwohl natürlich gesagt ist, auch auf der menschlichen Ebene finden wir sozusagen pathologische Formen von Bewusstsein, die zum Beispiel, wo diese Menschen kein Selbstkonzept haben, ja? Denen fehlt das Selbstkonzept. Oder die mehrere Selbstkonzepte haben, ja? Die sozusagen, wo auf der kognitiven Ebene, auf der reflexiven Ebene etwas falsch läuft. Ja? Ein Beispiel, man tendiert jetzt zum Beispiel in der Psychopathologie, Schizophrenieforschung, ich habe mich damit eine Zeit lang recht intensiv beschäftigt, dahin, Schizophrenie als eine Form von Hyperreflexivität zu verstehen. Sprich, das erlebende Subjekt bildet auf einer sehr hohen reflexiven Stufe mehrere Selbstbegriffe durch diese Hyperreflexivität. Dazu kommen noch irgendwelche anderen kognitiven Faktoren dazu. Jedenfalls kann es unter Umständen zwischen zwei Selbstkonzepten, die es hat, nicht mehr unterscheiden und befindet sich dann sozusagen in einem alltäglichen erlebenden Zustand in jeweils einem anderen. Es ist ihnen sozusagen nicht mehr kognitiv in der Weise zugänglich, obwohl sie aufgrund der Hyperreflektivität zwei Selbstkonzepte haben. Das klingt sehr verwirrend, ich kenne mich damit auch nicht sehr genau aus. Ich bin kein Psychiater, ich habe auch nicht Medizin studiert, ich bin nochmal eine Zeit lang damit beschäftigt. Insofern meine ich eben, nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um ein erlebendes Subjekt. Ein Subjekt, das, wenn es Schmerzen hat, diese Schmerzen auch empfinden kann. Insofern bedeutet dieses Erleben können immer schon ein Erleben können für mich. Dieses Können, diese Möglichkeit schließt sozusagen eine minimale Form von Subjektivität ein und die sprechen wir dann sozusagen auch anderen Organismen zu, insofern wir beobachten können, zum Beispiel, dass wenn wir einen Hund in die Lände treten, dass der dann Schmerzen haben wird. Was wir natürlich nicht tun werden, aber insofern sind wir...
Ja. Ein einfaches verbundenes Selbstkonzept wäre schon Subjekt-Objekt-Beziehung.
Wie bitte?
Diese Subjekt-Objekt-Beziehung, die wir ja auch denken können.
Genau. Naja, das mit der Subjekt-Objekt-Beziehung ist sozusagen ein sehr guter Hinweis, insofern ich denke, dass wir uns auf unserem Reflexionsniveau dieser Subjekt-Objekt-Beziehung als Beziehung, wir können uns selbst sozusagen als Objekt in einem Raum von anderen Objekten situieren und finden, verorten etc. Das ist die höhere kognitive Fähigkeit.
Integrativ behandeln, aber wenn wir das nicht mehr können.
Und wenn wir das nicht mehr können.
Verwaltung.
Genau, und dann haben wir aber nichtsdestotrotz sozusagen so etwas wie eine Ausrichtung, ein Gerichtetsein auf, ja, auch ein Hund ist gerichtet auf seine Außenwelt, auf die Objekte, die ihm erscheinen. Aber er hat, oder vielleicht dann eben eine Katze, oder gehen wir auf einen Hamster, wo wir sagen, okay, der hat jetzt tatsächlich kein Selbstkonzept mehr. Auch der ist sozusagen auf seine Umwelt ausgerichtet und erlebt seine Umwelt, insofern hat er sozusagen eine ganz fundamentale Form von Subjekt-Objekt-Beziehung, deren aber sich nicht eigens bewusst ist, nämlich im Sinne eines, der Hamster kann sich als Hamster, als Objekt unter anderen Objekten verorten und kann sozusagen seine Position dann ausmessen, kann sein Handeln sozusagen kognitiv irgendwie noch leiten und so weiter. So würde ich das dann begreifen.
Bei dem funktioniert das noch als bedingter Reflex.
Reflex, schwieriger Begriff. Ich würde sagen, wenn wir an den Punkt angelangt sind, wo wir tatsächlich über Hamster reden, würde ich vorschlagen, schalten wir nochmal diese Diskussion ein und genau. Ich gehe jetzt mal nur kurz weiter im Referat, sonst das ist
genau. Da war noch eine Frage, die wichtig ist, um zum Gehör zu helfen.
Ja, bitte.
Nein, ich wollte nicht sagen, ob nicht, glaube ich, mal das Problem von Freiheit und Determinismus damit spielt, weil wenn Sie dann sagen, zum Beispiel, dass Maschine bauen kann, die genauso reagiert wie wir, dann heißt es ja, dass man Freiheit, wenn es sie überhaupt gibt, im Leben verorten muss.
Oder? Genau, und das würde auch Bäre machen. Das ist ja der Grund, warum Bäre hat ein Buch über den Freiheitsbegriff geschrieben, wo Bäre kommt genau aus dieser Richtung, dass es sagt, das, was wir als Selbstwissen quasi definieren können, hat seinen Grund in genau dieser ganz basalen Form von subjektivem Erleben können. Ja? Dieses Subjekt, dieses Erleben können oder dieses sozusagen Bezogensein einer Umwelt auf uns, ja, setzt uns in die Lage, sozusagen in der Reflexion dann auf dieses Erleben und in der Reflexion auf unsere Stellung innerhalb einer Gesellschaft frei zu handeln. Wäre überhaupt nicht determiniert. Nein, eben, ich glaube, dass die Freiheit sich gerade aus dem Erleben bedingt und nicht lediglich aus dem Verhalten ableiten lässt. Denn würden wir es nur aus dem Verhalten ableiten, dann wäre es de facto determiniert. Weil dann wäre es sozusagen nur ein ledigliches Antworten auf Umweltstimuli, die sozusagen nach bestimmten Schemata abläufen würden. Und natürlich auch, könnte man dann argumentieren, auch innerhalb sozusagen dieser Reaktion nach bestimmten Schemata könnte zum Beispiel ein funktionaler Apparat immer noch die Möglichkeit haben, zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten einer Anwendung abzuwägen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt auf sehr dünnes Eis begebe, aber ich würde mal sagen, selbst da könnte man vielleicht auch in irgendeiner Form argumentieren, wenn er bestimmte Berichte, interne Berichte abrufen könnte und draufkommen würde, er hat in einer Situation schon mal so reagiert, also modifiziert er sozusagen sein Output-Verhalten, entsprechend, dass eben das Resultat, das die vorige Handlung hervorgerufen hat, auf die er ja sozusagen intern zugreifen kann, auf diese Information, modifiziert er so, dass er quasi sich anders verhält. Ja. Nichtsdestotrotz, selbst da, wenn man ihm sozusagen eine minimale Form von ich kann mich zwischen zwei Konzepten entscheiden, was bedeutet da noch entscheiden? Also wir würden einem solchen Automaten, selbst wenn er hochkomplex wäre, keinen freien Willen in dem Sinne zusprechen. Ich möchte nichts mehr über den freien Willen sagen, aus dem Grund, weil ich glaube, dass das extrem heikel ist und schwierig ist und vor allem mit diesem Freiheitsbegriff auch so viel Ethisches und Politisches und so weiter mitschwingt, dass uns da eigentlich nur vom Thema irgendwie ablenken würde, was nichtsdestotrotz natürlich reinspielt, ja, aber ich denke irgendwie, dass es sinnlos ist, darüber jetzt zu diskutieren, weil wir eigentlich sozusagen dann weil wir das konkrete Problem ein bisschen liegen lassen, nämlich um die Frage, wie funktioniert das Bewusstsein mit in irgendeiner Form unserer materiellen verfassten Umwelt und uns selbst sozusagen irgendwie zusammengeht, wenn es sich herausstellt, dass es de facto ontologisch, epistemologisch und ontologisch, also sprich erkenntnistheoretisch und metaphysisch etwas anderes ist. Ja. Können wir einen Dualismus annehmen? Leben wir in einer Zeit, wo ein Dualismus noch möglich ist? Viele würden sagen, nein, wir streben nach einer Einheit der Wissenschaft. Ein Dualismus, das wäre etwas höchst metaphysisch Spekulatives und stammt eigentlich aus einer Zeit, wo sie sagen würden, da gibt es Seelen und da gibt es Körper und wenn der Körper tot ist, dann wandert die Seele irgendwo anders hin und lebt weiter. Darüber können wir nichts wissen, das sind sozusagen Glaubensfragen. Wenn wir aber Wissenschaft betreiben wollen und theoretische Annahmen irgendwie abwägen wollen, dann ist sozusagen dieses Konzept in jedem Fall in der Form problematisch und insofern mit Chalmers auch spekulativ, der tatsächlich Atheist ist und sagt, ich glaube an nichts sozusagen, oder vielleicht privat, aber das hat nichts mit meiner Wissenschaft zu tun. Und ich glaube, dass man relativ schnell in solches Fahrwasser geht. Machen wir genau weiter.
Also ich bitte Sie, danke für die Anmerkung. Ich bitte euch, dass da von das Konzept des ersten und dritten Person wirklich im Hinterkopf behalten, weil das ist sehr wichtig für die ganze Angelegenheit. Das zweite leichte Problem ist die Integration von Informationen durch ein kognitives System. Zur leichteren Verständlichkeit würde ich es Merken nennen. Lasst sich natürlich auch darüber streiten. Die Fähigkeit von mentalen Zuständen berichten zu können, damit wir das selber nachvollziehen, kann man es auch Sprechen nennen. Also natürlich kann ein Computer, aber Computer mentale Zustände, ich glaube, er spricht er mein Sprechen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Bitte kritisiert zu. Die Fähigkeit eines Systems, auf seine eigenen internen Zustände zugreifen zu können. Erinnerung. Der Fokus der Aufmerksamkeit. Die willkürliche, intentionale, also die willentliche Kontrolle von Verhalten. Und der Unterschied zwischen Schlaf und Wachsein. Ich mache das jetzt anders, ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil ich weiß nicht, taugt man nicht. Diese Probleme sind für Chalmers eben die leichten Probleme des Bewusstseins, im Gegensatz zum schweren des subjektiven Erlebens. Warum? Die leichten Probleme sind genau deshalb leicht, weil es bei ihnen um die Erklärung kognitiver Fähigkeiten und Funktionen geht. Um eine kognitive Funktion zu erklären, brauchen wir bloß einen Mechanismus angeben, der diese Funktion ausüben kann. Sprich, Chalmers behauptet, diese Phänomene, die er da anspricht, sind kognitive Prozesse, die in unserem Hirn, die wir dadurch erklären, dass wir sagen, die und die Synapsen, keine Ahnung, zum Beispiel die Integration von Informationen durch ein kognitives System. Ich sage Ihnen, 2 und 2 ist 4. Sie hören das. Die und die neuronalen Schaltkreise werden aktiviert, bilden da neue, verstärken ihre Synapsen im Hippocampus oder wo auch immer. Und dann merken Sie sich das. Dann haben Sie das integriert in Ihr neuronales System. Damit ist die Sache erklärt. Und die Methoden der Kognitionswissenschaften, sprich die experimentellen Methoden der modernen Naturwissenschaften, die in der dritten Personperspektive arbeiten, sind für diese Art von Erklärung deshalb auf die leichten Probleme des Bewusstseins ideal zugeschnitten. Ich sehe das nicht so. Also ich glaube, dass diese Probleme, er sagt zwar, das wird 200 Jahre dauern vielleicht oder so, aber ich glaube, dass man diese Probleme nicht als leichte Probleme abstufen kann, weil ich glaube, dass man es einfach nicht einfach trennen kann vom Erleben und dann funktional erklärt und sagt, okay, so funktioniert das, wo die Funktion drinnen steckt. Und dann gibt es noch das Erleben als schwieriges Problem. Sondern die sind so innig miteinander verschlungen, dass man nicht leichte und schwierige Probleme an sich hat, so wie der Herr Chalmers das da sieht. Wenn es da einen Diskussionsbedarf gibt, auf der Seite. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, dass das einfach, ich meine, okay, ich kann sagen, ein Computer kann sich das merken, wenn ich ihm sage, integriert das in sein kognitives System. Aber was das dann zum Bewusstseinsforschung oder als leichtes Problem des Bewusstseins bringt, bringt fürs Bewusstsein gar nichts.
Ja, der Witz an der Sache ist sozusagen, dass Chalmers genauso wie Gehry versucht, zunächst einmal eine Klarstellung dessen herauszuarbeiten, was überhaupt unter Bewusstsein verstanden wird. Ja? Also, und er beginnt ja auch in gewisser Weise den Text damit, indem er sagt, Bewusstsein ist uns das vertraut, dass der nichts ist uns näher als bewusstes Erleben. Aber warum ist es dann so schwer zu erklären? Ja? Wir haben Bewusstseinstheorien, sagen die nichts irgendwie darüber aus? Und er sagt eben, nein, sagen ihm nichts darüber aus, aus dem Grund, weil diese Theorien genau das, was wir sozusagen als Erleben fassen, einfach außen vor lassen. Sie sagen, wir erklären Bewusstsein, aber in Wahrheit erklären sie sozusagen nur ein bestimmtes Segment, eine bestimmte Perspektive, die wir auf das Phänomen Bewusstsein haben. Ja. Sie erklären im Grunde genommen nur, und ich habe diesen Begriff schon einmal gebraucht, sie erklären nur Extrinsisches. Ja. Sie erklären sozusagen nur das, was wir von außen sehen können. Ja. Sie sagen sozusagen nichts über unsere Innenperspektive. Und das ist der Witz an der Sache. Chalmers sagt aber, leichte Probleme in dem Sinne sind leicht, weil sie sich tatsächlich von außen irgendwie beobachten lassen. Ja? Wenn es de facto ist, es mag es so sein, sozusagen, dass da, dass wir diese ganze Liste sozusagen von Verhaltensdispositionen etc., Sprache, also Erinnerungsvermögen etc., dass es das de facto sozusagen ohne unser Erleben gar nicht gäbe. Ja? Das mag wohl stimmen und ich würde dem wahrscheinlich auch beipflichten, dass wir in dem Sinne noch keiner von uns hat ein Verhalten an den Tag gelebt, das ihm quasi nicht in irgendeiner Form bewusst war. Und er sich sozusagen in diesem Verhalten auch in irgendeiner Form fühlend als ein Wesen irgendwie bewegt hat. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn die Leute sagen, wir erklären jetzt das Bewusstsein und dann erklären sie zum Beispiel eben diskriminatives Verhalten oder sie berichten darüber, wie man auf interne Zustände zugreifen kann oder sie sagen, sie haben das schwierige Problem gelöst oder wir haben Bewusstsein erklärt, indem wir zum Beispiel, keine Ahnung, erklären, wie wir uns erinnern und eben dann zum Beispiel einen Sprachschatz, einen Wortschatz, einen Begriffsschatz akkumulieren, mit dem wir dann auf unsere Umwelt reagieren würden. Das sagt Chalmers. Leichte Probleme. Ich nenne sie leichte Probleme, weil ich sage euch, ihr habt eigentlich sozusagen den Kern des Bewusstseins noch gar nicht berührt. Ihr habt quasi noch gar nichts darüber gesagt, dass all dieses Erleben, ja, all das, was ihr sozusagen funktional, in einer funktionalen Art und Weise, sprich lediglich aus einer dritten Person Perspektive beschreibt, ihr habt noch nichts darüber gesagt, dass all dieses Erleben eigentlich immer schon das Erleben eines Subjekts ist, dass all dieses Verhalten sozusagen mit einer Qualität verbunden ist und einer subjektiven Perspektive, einer ersten Person Perspektive und ihr wollt sagen, ihr habt Bewusstsein erklärt, ihr sagt quasi, ihr habt eine Bewusstseinstheorie, die sagt, was Bewusstsein bedeutet. Chalmers sagt, nein, ihr habt quasi leichte Probleme angestupst, Probleme, die wir prinzipiell mit den Methoden, die uns die heutige wissenschaftliche Forschung sozusagen zur Verfügung stellt, die wir irgendwie damit beschreiben, bearbeiten können und wo wir Hoffnung haben können, dass sie sich prinzipiell vielleicht erst in 200 Jahren auflösen werden. Aber selbst wenn wir diese Methoden bis zu ihrer Spitze anwenden, ja, wenn wir all das ausloten, haben wir noch nichts, nicht im geringsten, über unsere subjektive Perspektive, über unser subjektives Erleben, das immer sozusagen als ein Begleiter, ja,
dieser funktionalen Zustände dabei ist, haben wir noch nichts ausgesagt. Und Chalmers sagt, aber wenn wir vom Bewusstsein reden, dann meinen wir genau das, dass wir uns etwas bewusst sind, dass wir etwas wahrnehmen, darauf reagieren, und meistens hat das alles mit Qualität zu tun, ja? Und genau über diesen qualitativen Aspekt haben wir quasi noch nichts gesagt. Und deswegen unterscheidet das sozusagen die leichten Probleme von schwierigen Problemen. Und ich stimme dem Herrn Hörnitzberger zu, dass diese Unterscheidung falsch sein mag, insofern, als sie vielleicht suggeriert, dass die leichten Probleme leicht sind, weil sie irgendetwas sozusagen. Das ist falsch, ist die leichten Probleme als leicht zu bezeichnen, weil sie ja gar nicht eigentlich Bewusstsein beschreiben, aber das ist eigentlich in Wahrheit genau das, was Chalmers sagen will.
Leichte ja, Probleme. Es kommt so hervor, als würde diese Angelegenheit so. Er bringt so große Hoffnung in die Wissenschaft, diese Sachen zu lösen.
Genau, ich glaube,
das sagt er, ja, das wird in 200 Jahren wahrscheinlich gelöst sein und die Methoden der Wissenschaft sind perfekt darauf zugeschnitten, das Problem des ja. leichten Probleme zu lösen und so. Das ist aber genau nicht so. Und er bringt dann auch das Beispiel des Lebens. Und er sagt, auch da kann das wird funktional erklärt werden und damit gelöst sein, weil es ja auch ein leichtes Problem ist. Genau da hinkt die Sache auch.
Ich glaube, dass sie sich nicht so verhält. Da muss ich sie unterbrechen, weil das stimmt einfach nicht. Also insofern, die Hoffnung, dass diese Formen von Beschreibungen unseres Verhaltens, dass das prinzipiell irgendwann mal komplett erklärbar sein wird. Ich glaube, das ist von der Tatsache, auch wenn es erst in 150 Jahren stattfindet, ich glaube, es wird sogar viel früher stattfinden. Ich glaube, dass sozusagen der technologische Fortschritt im Moment gerade ein Tempo vorgibt, über das wir eigentlich irgendwann einmal gar nicht mehr nachdenken können, weil er uns eigentlich schon voraus ist. Insofern glaube ich, dass man genau mit diesen Methoden auch genau diese Probleme lösen können wird. Insofern bin ich eigentlich nicht sozusagen ein Pessimist hinsichtlich des Wissenschaftsfortschritts und des Wissenschaftsprogresses. Ich glaube einzig und allein, auch mit Chalmers nicht, dass man damit irgendetwas über unser bewusstes Erleben gesagt haben wird. Wir werden vielleicht irgendwelche komplexen Apparate haben und wir können uns heutzutage, und das ist für mich immer sozusagen der größte, ich will aber gar nicht jetzt in irgendeine wissenschaftstheoretische oder ethische Überlegungen reingehen, weil das tut eigentlich nichts zur Sache, auch zu unserem Bewusstseinsproblem. Ja, es tut eigentlich nichts dazu. Nichtsdestotrotz, kurze Anmerkung, wir hätten uns auch vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass jeder mit mikrokleinen Handys herumrennt und jederzeit erreichbar ist. Das war sozusagen de facto für den Common Sense Alltagsverstand nicht vorstellbar und dennoch, das mein damaliger Chef noch mit so einem Handapparat, und das war ein Akku, ich glaube, der hat 15 Kilo gehabt und den hat er ständig dabei gehabt, ja, den hat man nicht irgendwo gemütlich ins Sakko stecken können und trotzdem war es toll, ja, obwohl er eine 3 Meter Antenne gehabt hat, also er hat ein Cabrio fahren können, U-Bahn fahren war da passé, ja. Also von daher hätten wir uns niemals denken können, dass wir selbst einmal mit noch viel kleineren, viel technologischer, differenzierteren Geräten irgendwie da irgendwann mal da sitzen werden und das als eine Selbstverständlichkeit ansehen werden. So viel zum technologischen Fortschritt. Ja, wir können es uns heute nicht vorstellen, aber ich teile da eher Chalmers Wissenschaftsfortschrittspositivismus irgendwie, dass diese Probleme, die er anspricht, sehr wohl gelöst sein werden. Was Sie angesprochen haben mit dem Leben, das hat ganz andere Gründe. Das hat nämlich sozusagen mit der Frage nach dem zusätzlichen Bestandteil zu tun. Und das betrifft eigentlich etwas anderes. Das betrifft nämlich genau die Frage, nämlich zwischen dem Unterschied eines erkenntnistheoretischen Problems und Bewusstsein ist in dem Sinne kein erkenntnistheoretisches Problem. Das wollte eben Chalmers mit diesem Beispiel sagen. Im Unterschied zu einem ontologischen Problem, nämlich die Frage, was oder warum ist Bewusstsein überhaupt da? Wie können wir Bewusstsein überhaupt erklären? Es betrifft sich sozusagen nicht auf den Inhalt der Frage, sondern es betrifft sozusagen den Ursprung des Warum überhaupt. Und wollen Sie dazu noch was sagen? Oder
ja, also ich glaube nämlich zum Beispiel, dass das Leben ist ja in den Naturwissenschaften vermeintlich gelöst. Wir wissen, wir haben da gewisse Parameter oder Punkte, die ein Lebewesen ausmachen, und das ist so Reproduktion und Kommunikation mit der Umwelt und bla bla, das könnt ihr irgendwo nachschauen. Könnt sich jetzt nicht mehr vorstellen, meine liebt sie alle. Aber ich glaube nämlich, dass es beim Bewusstsein, nämlich im erkenntnistheoretischen Sinn, genauso funktionieren würde. Das Problem ist nur,
die Leute können sich keinen die Wissenschaft kann sich keinen Begriff dieses Problems machen. Und darum kann es ihn nicht lösen. Würde die Wissenschaft, weil das Leben ist meiner Meinung nach ein genauso komplexes Problem wie das Bewusstsein, weil jedes Lebewesen in sich, wir kommen auch alle darin überein, dass wir Bewusstsein haben, ja. Und genauso kommen wir alle darin überein, dass wir Lebewesen sind. Nur schaut das Bewusstsein bei jedem anders aus und auch das, was wir Leben nennen, schaut bei jedem anders aus. Wenn die Wissenschaft jetzt hergehen würde und sie ihre 5 Parameter für Bewusstsein aufschreibt, wenn sie diesen Schritt schaffen würde, dann könnte sie das Problem des Bewusstseins und meiner Meinung nach auch dieses schwierige Problem des Bewusstseins in ihrem Rahmen lösen. Hätte es aber nicht gelöst, im Sinn von Chalmers. Und darum, glaube ich, macht er da einen großen Fehler, wenn er sagt, Leben ist gelöst und lösbar in diesem wissenschaftlichen Rahmen und Bewusstsein als schwieriges Problem des Bewusstseins, also im Sinne des subjektiven Erlebens, nicht. Weil Leben meiner Meinung nach eine genauso subjektive Komponente mit sich bringt wie Bewusstsein. Weil das Bewusstsein eben nicht gerade auf die dritte Person Perspektive, den objektiven wissenschaftlichen Zugang reduzierbar ist, fordert er zur Lösung einen Lösungsansatz, der einen zusätzlichen Bestandteil beinhaltet. Das bedeutet, er will das wissenschaftliche Paradigma, in dem wir uns derzeit bewegen und in dem diese ganzen leichten Probleme des Bewusstseins angegangen werden, erweitern, um diese subjektive Position des Erlebens um dem Erleben Rechnung zu tragen, durch irgendeine Entität, die da ein mögliches Erklärungsmodell, die in dem Erklärungsmodell dem Erleben entspricht. Das kommt uns nächstes Mal.
Okay, danke sehr. Ich glaube, ich teile sozusagen ihre Skepsis in Bezug auf diesen Text nicht und ich glaube auch nicht, dass Chalmers da was Falsches verstanden hat. Ich glaube, dass es genau so geht, dass es genau darum geht, was Sie eigentlich gesagt haben, ja? Nur, dass Sie es jetzt sozusagen gegen Chalmers gewendet haben, obwohl, glaube ich, Chalmers genau das intendiert, was Sie eigentlich meinten. Ja? Die Unterscheidung zwischen den leichten und dem schwierigen Problem liegt genau daran, dass wir das Bewusstsein, wenn wir sagen, wir haben das Problem des Bewusstseins gelöst, dass wir das Bewusstsein dann sozusagen als in irgendeiner Form etwas Funktionales hernehmen. Wir gehen sozusagen mit Begriffen an das Bewusstsein ran, die funktionale Begriffe sind. Und wenn wir diese funktionalen Begriffe erklärt haben, sagen wir haben Bewusstsein erklärt. Chalmers sagt, nein, dem ist nicht so, sondern Bewusstsein ist sozusagen mehr. Ja? Bewusstsein ist nämlich das bewusste subjektive Erleben. Ja? Lassen Sie mich mal ausreden. Detto würde sich sozusagen mit dem Prinzip oder sozusagen dem Begriff des Lebens verhalten. Ja? Wie können wir Leben definieren? Sehr schwammig, ja. Sehr schwammiger Begriff, sehr komplizierter Begriff, noch viel schwieriger als Bewusstsein. Leben, was soll das sein, ja? So wie man Leben früher gefasst hat und was sozusagen das Problem einer Erklärung des Lebens war, wie kann etwas aus sich selbst heraus ein Prinzip entfalten? Sozusagen die Selbstbewegung. Selbstbewegung, Metabolismus, Stoffwechsel etc. Ja? Das war das Lebensproblem. Man hat es versucht mechanisch zu lösen und ist drauf gekommen, mechanisch geht es nicht, ja? Weil es gibt quasi kein Perpetuum mobile, es braucht immer irgendwie einen Anstoß und so weiter und wir finden einfach nichts innerhalb dieses Organismus Mensch zum Beispiel oder überhaupt jedes Organismus, den wir als lebendig bezeichnen, der uns darüber irgendwie etwas sagen könnte, warum sich dieses Ding, das, was wir als lebendigen Menschen bezeichnen, genau so verhält. Das kann man mechanisch nicht lösen. Ergo, wir haben eine Zusatzannahme gemacht. Ergo, wir haben angenommen, es gäbe so etwas wie einen Elan Vital, sprich eine Lebenskraft. Jeder, der lebendig ist, in dem ist eine Lebenskraft und diese Lebenskraft bringt ihn dazu sozusagen zu verdauen und bringt ihn dazu sozusagen sich zu bewegen und auf seine Umwelt zu reagieren etc. Ja? Dieser Elan Vital war genauso funktional definiert wie der Lebensbegriff selber. Ergo, ab dem Zeitpunkt, wo wir draufgekommen sind, dass eben Leben, warten Sie mal, wo ist es, blablabla, bum, bum, ebenso wie wir draufgekommen sind, dass das sozusagen das, was wir als Leben bezeichnen, also was sozusagen diese Eigenschaften hat, die wir als Leben bezeichnen, ja, oder wo das Problem gelegen ist, das uns zu der Annahme eines Elan Vital geführt hat, ab dem Zeitpunkt, wo wir draufgekommen sind, das ist das Gen. Es sind die Gene, es ist die DNA, die quasi einen Organismus bildet und den am Laufen hält, und aufgrund dessen können wir erklären, warum er irgendwie Stoffwechsel ausbildet etc. und warum er sich so verhält, warum er quasi ein diskriminatives Verhalten an den Tag legt, blablabla. Insofern wurde die Annahme eines Elan Vital, einer ursprünglichen metaphysischen Kraft, die den Körper bewegt, war nicht mehr notwendig. Wir haben sozusagen einen Grundbaustein des Lebens quasi gefunden, und damit können wir sozusagen erklären, warum eben ein Stoffwechsel entsteht, warum dein Körper solche und solche Organe ausbildet und nicht wie bei einer Pflanze andere Organe und so weiter. Insofern, die Annahme des zusätzlichen Bestandteils Elan Vital wurde überflüssig aus einer, wie ich schon sagte, a posteriorischen Perspektive. Wir sind draufgekommen, Wasser ist H2O, wir sind draufgekommen, Leben ist gleich Gene und so weiter. Natürlich ist es was anderes, wenn man sagt, Leben ist was anderes. Wenn wir sagen, Leben ist gleichzusetzen mit bewusstem Erleben, dann sind wir beim schwierigen Problem bei Chalmers, dann reden wir aber gleich vom Bewusstsein, weil wir reden ja hier über Bewusstsein und nicht über Leben. Leben ist ein schwammiger Begriff, und wenn wir mit Leben meinen bewussten Leben, bewussten Erleben, dann sind wir eh wieder beim schwierigen Problem. Dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie wollten was fragen?
Ja,
nein, warte, der Kollege kurz noch dahinter, der hat.
Können Sie sagen, Gene, die Lebenskraft, die Menschen überflüssig macht, dass sie dann die Bewegung verantwortlich werden.
Nein, ich glaube, dass.
Die Gene bewegen jetzt nicht halt so, also wir können ja nicht sehen, wie sie den Körper bewegen. Man weiß, dass es Bindungen gibt zwischen der Art und der Liebe Bewegung und dem Funktionieren.
Genau. Man hat quasi die menschliche DNA wahrscheinlich noch nicht komplett entschlossen, man hat noch nicht jedem Gen quasi seine Funktion zugeordnet. Aber da arbeitet, glaube ich, irgendwie die Genetik und Genforschung, dass sie versuchen, sozusagen jedem Gen eine bestimmte Funktion zuzuordnen, um schlussendlich tatsächlich den Menschen als Ganzes, als diesen funktionellen Apparat oder als Organismus, das ist das Ausgangsproblem sozusagen, zu erklären. Ja? Und genau darum geht es Chalmers. Natürlich, wir können jetzt noch nicht verstehen, wie die DNA quasi dafür verantwortlich ist, dass wir dieses und jenes Verhalten an den Tag legen. Ja? Aber die sind irgendwelche Science-Fiction-Filme. Ich glaube, die arbeiten schon in recht realistischen Szenarien, insofern als genau der Versuch allein schon, sämtliches funktionelles, diskriminatives etc. Verhalten sozusagen, das wir als Organismus in Bezug auf unsere Umwelt an den Tag legen, genau das versucht man irgendwie sozusagen gentechnisch zu erklären, indem man schaut, welches Gen ist welche Funktion zugeordnet etc. Ja, wir wissen darüber überhaupt nichts, und ich im Speziellen sozusagen, im Besonderen weiß darüber überhaupt nichts. Nur ich glaube einfach, dass das sozusagen der Grund ist, warum man sagt, ein Elan Vital ist quasi überflüssig geworden, weil wir haben etwas anderes gefunden, etwas, quasi das schlussendlich auch, ich meine, es gibt ein schönes Buch von Erwin Schrödinger, Was ist Leben, ja, und da kommt er schlussendlich dazu zu sagen, ich habe meine Doktorarbeit irgendwie mit diesem Zitat begonnen, weil es wirklich schön ist, ein schönes Buch irgendwie. Er sagt im Grunde genommen, die ganzen biologischen, chemischen etc. Prozesse und vor allem auch die Prozesse, die wahrscheinlich in der DNA ablaufen, vermutet, dass in Wahrheit quantenmechanische Prozesse. Nichtsdestotrotz haben wir sozusagen wir größtes Vertrauen darin legen, dass diese Prozesse irgendwann einmal entschlüsselt werden. Ab dem Zeitpunkt, wo die Quantenmechanik auf einem Standpunkt oder die Quantentheorie auf einem Level angekommen ist, wo sie tatsächlich irgendwie operieren kann und tatsächlich so komplexe Prozesse aufschlüsseln kann, die unsere heutigen Systeme noch nicht verarbeiten können, schon gar nicht unser Gehirn. Ja. De facto, Chalmers sagt nichts anderes, als er sagt, glauben wir mal an diese Fiktion und sagen mal, sie werden sie irgendwann einmal schaffen. Ja. Was haben sie dann eigentlich geschafft? Selbst wenn wir daran glauben würden, was haben sie erklärt in Bezug auf Bewusstsein? Sie haben nichts erklärt, außer Funktionen und wie sich ein bestimmter Organismus.
Die Frage machen wir, oder? Wie nach warum? Und was es eigentlich ist. Das ist ja dann genau die philosophische Frage. Und wenn ich auch weiß, dass das Gen die und die Folge hat, weiß ich nicht, warum Gene, aber...
Genau, man hat noch nichts quasi darüber, warum wir leben zum Beispiel. Okay, mag sein, aber das Leben im Sinne von Elan Vital, der Kraft, die quasi macht, dass wir uns selbst bewegen, einen Metabolismus haben etc., die ist überflüssig geworden. Ich glaube, darauf wollte Chalmers hinaus. Ich wollte quasi gar keine, die Frage, warum leben wir, bleibt natürlich bestehen, das ist die philosophische Frage. Warum sind wir hier, warum ist nicht vielmehr nichts, warum ist nicht irgendwie, warum bin ich auf die Welt gekommen und was war vorher, war da dunkel, ich kann mich nicht erinnern, blöd, ja, und so. Das ist quasi, nein, das ist de facto sozusagen dann das Philosophische dran. Ja. Das, was das Problem war beim Lebensbegriff, war ja das, dass wir genau diese Funktionen nicht mechanisch erklären konnten, ergo haben wir sozusagen eine Kraft angenommen, die kausal bewirkt, dass wir uns selbst bewegen, einen Stoffwechsel haben etc., ja, die diesen ganzen Apparat am Dampfen hält. Und jetzt sind wir drauf gekommen, diese Funktion übernimmt etwas anderes, nämlich die Gene. Insofern wird der Elan Vital obsolet. Das Beispiel hat er nur deswegen gewählt, nicht weil er sich über Leben unterhalten wollte, weil es ist wahrscheinlich auch für ihn ein viel zu schwammiger Begriff. Er bleibt lieber bei seinem Brötchen und redet über Bewusstsein und sagt eben, der Lebensbegriff ist nicht analog zu setzen mit dem Bewusstseinsbegriff, und zwar Lebensbegriff im Sinne dessen, dass wir da quasi sagen, okay, nehmen wir eine Neuron vital an und schlussendlich löst sich das dann auf und wir werden es irgendwann funktional erklären können. Er sagt, beim Bewusstseinsbegriff wird sich das überhaupt nicht so quasi herausstellen. Beim Bewusstseinsbegriff besteht in dem Sinne gar keine Möglichkeit, dass es sich so wie beim Lebensbegriff herausstellen würde, es ist kein Bewusstsein, es ist vielmehr Gene. Es ist quasi Selbstreduktion, bla bla bla, ist gar nicht das, sondern es ist vielmehr was anderes. Ja? Das liegt daran, dass wir natürlich den Lebensbegriff einerseits schon überhaupt funktional definiert haben, und da sagt Chalmers, okay, aber das sparen wir uns. Alle die, die den Bewusstseinsbegriff funktional definieren, die bearbeiten quasi Nichtbewusstsein, sprich ergo leichte Probleme etc. Das, was wir als Bewusstsein verstehen, nämlich subjektives Erleben und wo auch argumentiert und wo ich versucht habe zu argumentieren, warum das etwas Grundlegendes ist für unser Verständnis von dem Phänomen Bewusstsein, quasi, das haben wir damit noch überhaupt nicht berührt. Denn für ihn ist es quasi eine begriffliche Tatsache. Ja? Er sagt, leichte Probleme, ja? Warum? Beschreiben Fähigkeiten, Funktionen, haben wir jetzt schon 100-mal gehört. Wie gesagt, es wird ein bisschen mantrisch. Ja? Warum? Funktionen, Fähigkeiten sind extrinsische Eigenschaften, sprich sind Eigenschaften, die wir aus einer dritten Personenperspektive an anderen wahrnehmen können. Ja? Das sind Eigenschaften, die im Wesentlichen die Dynamik und die Struktur von etwas betreffen. Er sagt dann, wenn wir Bewusstsein so definieren, dann ist es eine banale begriffliche Tatsache, dass sich Bewusstsein dann als aufgrund von verschiedenen funktionalen Prozessen so und so funktionierend herausstellen wird. Das ist eine begriffliche Tatsache. Wenn wir etwas funktional definieren, A, dann werden wir auch nichts anderes herausbekommen, wenn wir es dann sozusagen umdeuten als A. Das ist eine Tautologie, das ist eine begriffliche Notwendigkeit. Das ist ein analytisches Urteil. Wenn wir sagen, funktional bla 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 ist gleich funktional bla bla bla, dann ist das eine Tautologie. Ein analytisches Urteil im kantischen Sinne. Ja. Wir haben sozusagen noch kein Wissen akkumuliert, wir haben noch nichts über unsere Umwelt in irgendeiner Form erfahren. Dazu würde es nach Kant ein synthetisches Urteil bedürfen, wo wir nämlich etwas mit etwas anderem verbinden, das begrifflich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und da wären wir aber dann beim schwierigen Problem des Bewusstseins. Denn hier müssten wir etwas beschreiben, das sozusagen begrifflich nicht in den Begriffen der Physik, in funktionalen Begriffen von dem Funktionalismus etc. beschrieben werden kann. Sprich, wenn wir sagen, die Funktion ist Erleben, dann ist das ein synthetisches Urteil, aber kein synthetisches Urteil a priori, eh logisch nicht, sondern es ist ein synthetisches Urteil a posteriori. Wir haben eine Identität festgestellt, die sich uns allein aufgrund von Erfahrung offenbart hat und nicht aufgrund von einer begrifflichen Notwendigkeit. Sprich, die gesamten Identitätstheoretiker, die jetzt kommen und sagen, Erleben ist das, sagen wir, das ist falsch, weil das ist kein Urteil a priori, Funktionen implizieren nicht a priori Erleben. Ja? Laut Kant ist das ein Urteil a posteriori, ergo, und das sagt Kant, keine strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit. Ein Urteil, das aber wissenschaftlich sein muss, muss strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit implizieren, sonst ist es kein wissenschaftliches Urteil. Wenn wir von Identität sprechen, und das ist eben quasi ein Witz, den Kripke in die Diskussion eingebracht hat, der hat gesagt, Identität bedeutet immer Notwendigkeit. Sprich, wenn die synthetischen Urteile fällen, dann fällen wir eigentlich quasi keine notwendigen Urteile, würde auch schon Kant sagen, sondern wir fällen kontingente Urteile. Wir sagen, die Rose ist rot, aber das nächste Mal sehen wir eine blaue Rose und dann müssen wir sagen, die Rose ist blau. Im Rose-Sein ist das Rotsein nicht schon per Definition impliziert. Es ist quasi, wir fällen quasi Urteile über etwas Nachträgliches, a posteriori und deswegen nicht streng notwendig und allgemein. Wollen Sie, ich meine, es ist jetzt 12.25 Uhr, ich kann Ihnen jetzt noch 20 Minuten versuchen zu erklären, was es mit dieser Identitätsrelation und posteriori, a priori irgendwie ein bisschen auf sich hat. Es ist ein bisschen kompliziert, vor allem, weil ich nur englische Folien dazu habe. Oder wollen Sie lieber noch weiter das schwierige Problem diskutieren und irgendwie noch so ein bisschen mantrisch darüber irgendwie meditieren, was es genau damit auf sich hat? Und ich stelle normalerweise keine Fragen, was wollen Sie, weil normalerweise denke ich mir, ich weiß, was ich will und das will ich ja Ihnen quasi vermitteln irgendwie. Aber nichtsdestotrotz denke ich, um quasi dann das nächste Stunde in den Text von Chalmers, in dem Text weiterzugehen, wäre das vielleicht nicht schlecht irgendwie, weil auch Bäre die ganze Zeit von Notwendigkeit gesprochen hat. Bitte.
Ich hätte noch gerne eine Frage zum Bewusstsein, ob das Konstruieren des Bewusstseins nicht insofern schon von Heisenberg vorweggenommen war, dass als er nämlich die Kausalität als angegriffen sieht durch seine 3D-Wissenschaft.
Immer sozusagen das Argument von der Quantenmechanik, die Quanten. Es gibt das Rätsel des Bewusstseins und wir haben das Rätsel der Quantenmechanik und verbinden wir doch beide Rätsel, dann hätten wir vielleicht sozusagen nach quantitativen Maßstäben oder nach ökonomischen Maßstäben hätten wir quasi dann nur mehr ein Problem und dann könnten wir vielleicht beides lösen. Ja? Ich glaube, das Problem, Sie haben schon recht, das mit der Kausalität ist natürlich eine so eine Sache. Ja?
Er spricht ja gerade von der Selbstwiderlegung der Wissenschaft.
Das war sozusagen ich glaube, soweit ich wissenschaftstheoretisch gebildet bin, was ich nicht sonderlich bin, muss ich zugeben, kann ich dazu nur sagen, man hat versucht, der klassische Kausalitätsbegriff wurde in jedem Fall aufgelöst. Das zeigt das berühmte Doppelspaltexperiment. Außerdem wurde sozusagen der Informationsbegriff komplett erneuert, weil man heutzutage draufgekommen ist, wenn man zwei molekulare Strukturen, man kann sogar Moleküle, in der Quantenphysik sprechen sie von Fußbällen. Ja? Ich meine, das sind Dinge, die können wir nicht beobachten, aber im Experiment sind sie relativ groß und man kann sie sozusagen experimentell nachweisen. Darum sprechen sie von Fußbällen, weil es so große Moleküle sind. Man kann mittlerweile Moleküle verschränken und wenn man dem Molekül einen bestimmten Spin gibt und den Spin dann ändert und es sind verschränkte Moleküle, dann ändert sich der Spin vom anderen auch. Ja? Das ist ein Witz, ja? Die können sich quasi ohne Kausalität miteinander in Verbindung setzen und können quasi interagieren, obwohl wir keine Kausalität beobachten können. Es gibt keine Kausalität. Quasi, ich stoße an und es bewegt sich ein bisschen weiter. Das ist der Witz der Quantenmechanik, dass sie eben diesen Kausalitätsbegriff, den mechanischen, klassischen, mechanischen, physikalischen Kausalitätsbegriff aufgelöst hat, zugunsten eines mehr oder weniger statistisch definierten Kausalitätsbegriffs. Wir können Situationen entwerfen, wir können Sachen beobachten und wir können statistische Modelle entwerfen, die dann sagen, aufgrund einer 85%igen Wahrscheinlichkeit wird das Experiment so ausgehen. Wir können nur mehr statistische Vorhersagen treffen. Ergo, und das war natürlich ganz furchtbar in der Physik, strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit, Naturwissenschaft, ja, das die waren alle auf der Suche sozusagen nach der Archee, nach dem Ursprung sozusagen der Welt, die wollten das alle erklären und haben geglaubt, sie sind mit ihrer Mechanik auf dem richtigen Weg und dann kommt jemand und stellt eine Theorie auf, wo die sagt, ihr habt euch mehr oder weniger mit eurer Mechanik und auch mit eurer Atomistik mehr oder weniger auf einem Makrobereich bewegt. Ihr seid eigentlich gar nicht so tief in den Mikrobereich reingegangen, denn es gibt sozusagen euren mechanischen Prozessen zugrunde liegend andere Prozesse, die sie wieder fundieren. Und ich schwöre Ihnen, man wird draufkommen, genauso wie man jetzt sagt, so, was sind die kleinsten Teilchen? Leptonen oder wie? Eier, irgendwie weiß ich gar nicht genau, wie sie sind. Aber sind Leptonen, sind es Strings, sind es Quarks, sind bla bla bla. Man kommt immer wieder drauf, es gibt immer etwas Kleineres. Ja? All das, was wir da finden und was auch noch so klein ist, ja, ist trotzdem, nichtsdestotrotz, funktional definiert und das ist auch, trifft auch auf die Quantenmechanik zu. Auch hier geht es darum, dass man versucht, sozusagen experimentelle Situationen herzustellen, die man aber nichtsdestotrotz trotzdem nur funktional beschreiben kann. Ich gebe dem einen Elektron den Spin und oh Wunder, wenn ich den Spin ändere, hat das andere verschränkte Elektron oder Molekül, wie auch immer, denselben Spin. Ja? Wie funktioniert die Informationsvermittlung? Schwierig, der Kausalitätsbegriff hat sich aufgelöst. Nichtsdestotrotz, all das, worüber wir hier reden, wäre nach Chalmers funktional, ja. Und deswegen können wir, glaube ich, sozusagen von der Quantenmechanik diesbezüglich zumindest in Bezug auf die Frage, warum, what the heck, warum ist quasi unser ganzes mechanisches Tun und Verhalten und so weiter von einem Erleben quasi getragen? Warum ist das so? Können wir das noch zurückführen? Und Chalmers sagt dann, nein, das können wir nicht. Und dann sind wir mehr oder weniger bei dem, dass wir sagen, das ist nämlich nichts Extrinsisches, dritte Person Perspektive, sondern es ist etwas Intrinsisches. Das Erleben ist quasi etwas, das nur erstpersonell zugänglich ist, etwas, das sozusagen eine Innenperspektive eröffnet und insofern von außen gar nicht hinreichend beschrieben werden kann. Und insofern sagt er, wie ist es mit dem zusätzlichen Bestandteil? Wir müssen einen zusätzlichen Bestandteil annehmen. Wir müssen unsere Ontologie erweitern. Die Ontologie der Naturwissenschaften und viele andere Ontologien, regionale Ontologien, umfassen bestimmte Gegenstände. Ontologie ist im Wesentlichen, orientiert sich nach der Frage, was ist, was existiert, was sind sozusagen die grundlegenden Dinge, die uns umgeben. Da gibt es Ontologie auf dem Mikrobereich, gibt es Ontologie auf dem Makrobereich, wir sagen sozusagen, auf der einen Seite existieren Elektronen, Moleküle etc. Und dann gibt es zum Beispiel auch schon chemische Substanzen, die fundieren, aber die bauen auf den Atomen und den Eigenschaften sozusagen der Moleküle. Dann kommen wir in den Makrobereich, da gibt es auf einmal Tische, da können wir keine Elektronen mehr irgendwie, da haben wir nichts mehr mit Elektronen am Hut oder Molekülen oder sonst irgendwas, sondern bewegen wir uns in einem begrifflichen Makrobereich und dann gehen wir sozusagen in den super Big Space Bereich und sagen, okay, es gibt noch das Universum und das Weltall und so weiter, ja. All das sozusagen mit der Frage, was existiert auf diesen ganzen Bereichen, mit dieser Frage beschäftigt sich die Ontologie. Auf all diesen Bereichen ist Bewusstsein nicht zu finden und wenn wir versuchen Bewusstsein zu erklären, dann würden wir es nur aus irgendeiner Funktion eines der Teile auf der jeweiligen Mikro-, Makro- oder Weiß-Gott-was-Ebene ansetzen und Chalmers sagt, das funktioniert nicht. Ergo, wir müssen sozusagen unsere Ontologie, unser Bestand der Dinge, die wir als fundamental ansehen, erweitern. Und genau mit dieser Erweiterung werden wir uns nächste Woche beschäftigen, weil er sagt, wir müssen Erleben sozusagen als einen zusätzlichen Bestandteil unserer wissenschaftlichen Ontologie anführen und dann müssen wir die Frage stellen, was bedeutet fundamental? Er wird sagen, auch in der Physik gibt es fundamentale Identitäten, sind Entitäten, eine Entität ist fundamental, wenn sie durch nichts anderes mehr erklärt werden kann. Wenn wir uns die Physik anschauen, haben wir auch hier Entitäten, die durch nichts anderes mehr erklärt werden können. Raumzeit, fundamental für die Physik, kann durch nichts anderes mehr erklärt werden. Masse, fundamental, kann durch nichts anderes mehr erklärt werden. Spin eines Elektrons zum Beispiel oder eines Atoms kann durch nichts anderes mehr erklärt werden. Ja? Ergo, wir müssen genau all diese Eigenschaften als fundamental annehmen und müssen schauen, wie sie gesetzmäßig mit den anderen Phänomenen, die uns bekannt sind, verknüpft sind. Und er sagt, genauso müssen wir eigentlich mit dem Bewusstsein vorgehen. Wir müssen sagen, Erleben ist ein fundamentaler Teil unserer Wirklichkeit. Ergo müssen wir schauen, wie ist dieser Teil, dieses Erleben, gesetzmäßig mit der Wirklichkeit verknüpft. Und da sagt er, wenn wir nach diesen Verknüpfungen suchen, wird diese Theorie immer ein spekulatives Moment haben, sprich, wir werden das nie 100% intersubjektiv überprüfen können, dass es diese Gesetzmäßigkeiten gibt. Wir werden experimentelle Situationen herstellen können, wo wir dritte Person Daten verwalten können, aber wir werden niemals sozusagen tatsächlich diese Innenperspektive zu greifen bekommen. Ja? Und das ist sozusagen das ist der Grund, warum er sagt, das ist ein schwieriges Problem. Und warum er sozusagen seine Bewusstseinstheorie danach entwirft, dass er sagt, wir erleben seine fundamentale Eigenschaft. Bitte. Das ist de facto legitim zu miteinander zu verschränken. Ja? Ich meine, es ist nur ein Witz, den ich irgendwie gemacht habe, weil wir heute bei einem Standpunkt stehen, wo wir eigentlich sozusagen weit entfernt sind, irgendwie nur irgendetwas. Wir tasten uns gerade ran, diese Phänomene tatsächlich in ihrem Wesen sozusagen zu verstehen. Wir wissen noch nicht, wie es funktioniert und was es bedeutet, dass wenn wir zwei Teilchen verschränken, dass sie dann miteinander sozusagen bei Feststellung des einen Teilches, dass da Information an ein anderes Teilchen vermittelt wird. Ja? Wir wissen auch noch nicht, was das für eine Bedeutung für unsere Wirklichkeit hat. Ja? Ich kann Ihnen da zwei super Bücher empfehlen, die sind ganz witzig. Ja? Die sind beide vom Rudy Rucker. Also jeder, der sich für Science-Fiction-Literatur interessiert. Die sind vom Rudy Rucker und das eine heißt Post-Singular und das andere heißt... fallen mir jetzt nicht ein, sage ich Ihnen nächstes Mal. Post-Singular ist sowieso das erste. Spielt sozusagen mit dem Gedanken einer Technological Singularity, gibt es leider nur auf Englisch, glaube ich. Sprich, es bedeutet, unsere Nanotechnologie ist so weit fortgeschritten, dass sie sozusagen sich verselbstständigt hat. Und sozusagen von sich her, aus sich heraus sozusagen so etwas wie eine virtuelle Wirklichkeit erschaffen hat, von der sozusagen die Menschen als diejenigen, die normalerweise auf der wirklichen Wirklichkeitsseite stehen, quasi mittels ihres Bewusstseins gleich in diese virtuelle Welt reinswitchen können. Und diese virtuelle Welt entwickelt sich aber so schnell, dass schlussendlich sozusagen innerhalb dieser virtuellen Welt eine tatsächliche Dimension von Quantenwirklichkeit sozusagen aufgemacht wird, was bedeutet, dass wir eigentlich in einer Welt leben, wo wir mehrere parallele Universen annehmen müssen. Ja. Das ist eine Science-Fiction-Story und das ist eigentlich nur ganz witzig, wenn man irgendwie selber philosophisch arbeitet und dann irgendwie versucht, irgendwie mit der Science-Fiction-Literatur was anzufangen. Es ist auch ganz witzig geschrieben, es ist kein literarischer Knüller, also ich würde es jetzt nicht so weiterempfehlen, aber wenn Sie sich quasi für den Witz interessieren, dann der spielt genau mit der Verknüpfung von Bewusstsein und Quantenzuständen und was das bedeutet. Das würde bedeuten, dass eben es möglich wäre, dass es tatsächlich zu unserem Universum eine Vielzahl von Paralleluniversen gibt, die tatsächlich existieren. Nur unser Bewusstsein hat die Fähigkeit, Quantenzustände, die Wellenfunktion zu brechen und sozusagen auf die Welle auf das Teilchen runterzubrechen und somit eine Wirklichkeit zu produzieren, die für uns als die Wirklichkeit jetzt da ist, obwohl es de facto wellenmäßig eine Vielzahl von Wirklichkeiten noch gibt, die halt einfach nur noch nicht sozusagen Wellenfunktionen, Wirklichkeitswellenfunktionen, die noch nicht kollabiert sind. Ich sage jetzt mal, es ist mehr oder weniger Blödsinn, ja, aber es ist Science Fiction und ich wollte es nur mal sagen, so zum Thema, stimmt das auch nicht oder so? Genau, es gibt Sachen
in Bezug auf freien Willen.
Also ich wollte das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich bin kein Spezialist damit und ich habe quasi nur Ihnen jetzt in einem Brainstorming viele Begriffe an den Kopf geworfen, die mir jetzt ad hoc dazu eingefallen sind von Aufsätzen, die ich gelesen habe, aber es beschäftigen sich auch Aufsätze, die sich mit Bewusstsein de facto beschäftigen, mit der Frage, ob das nicht sozusagen die Quantentheorie eine Rolle in der Erklärung des Bewusstseins spielen kann. Ja? Chalmers würde wahrscheinlich sagen, nein. Nicht für das schwierige Problem, weil auch hier die Quantenmechanik, die Quantenphysik immer noch mit funktionalen Operatoren arbeitet und die sozusagen aufgrund ihrer funktional definierten Begrifflichkeit eben das schwierige Problem des Bewusstseins nicht quasi ansprechen können. So, naja gut, ich meine, wie gesagt, ich könnte Ihnen jetzt noch sozusagen ad hoc... Übrigens, das, was ich Ihnen heute sage, oder heute sagen wollte, wenn Sie darüber ein bisschen was hören wollen, ist mehr oder weniger etwas, was ich auch immer als Introduction auf diesem Vortrag irgendwie sagen werde, auf diesem Workshop, der von mir organisiert wurde, sagen werde, und der findet am 14., 15., es ist leider abgeschnitten, Mai, hier im Hörsaal 3D statt, und Sie können alle kommen, wenn Sie Lust haben.
Wenn man nicht dran teilnehmen kann, ist da geplant, dass ein Folder mit den Vorträgen gemacht wird?
Es ist sogar geplant, weil eine australische Kollegin von mir teilnimmt, die quasi via Videokonferenz sozusagen teilnimmt, dass wir sämtliche Vorträge hoffentlich schaffen zu streamen und dann ins Netz zu stellen. Und dann können Sie sich alles auch so anschauen, wenn Sie quasi nicht direkt dran teilnehmen wollen oder können. Aber ich sage Ihnen, auf alle Fälle, die Diskussion wird sicher sehr nett werden und die Leute mal zu sehen und kennenzulernen, die über diese Sachen sprechen, wird sicher auch sehr nett werden. Kurz vielleicht noch, bam, bam, bam. Was läuft denn? Genau, ja. Genau. Also, nur wollen Sie, dass ich Ihnen kurz dieses Argument noch, warum das mit dem Aposteriorischen und so weiter, ja, also ich meine, ich sage Ihnen, es ist ein bisschen komplex und ja, vielleicht können wir dann nächste Stunde trotzdem noch ein bisschen weiter darüber diskutieren, aber funktioniert so. Identitätstheorie, ich habe es Ihnen schon gesagt, sagt, Bewusstseinszustände sind identisch mit physikalischen Zuständen. Chalmers sagt, nein,
stimmt nicht, weil wir können, oder viele andere sagen auch, nein, stimmt nicht. Der erste war Levine im Übrigen, in seinem berühmten Aufsatz The Explanatory Gap, wo er nämlich vorgestellt hat, dass da sozusagen eine begriffliche Differenz herrscht. Ja. Physikalische Begriffe sind nicht a priori identisch mit den Begriffen, mit phänomenalen Begriffen. Sprich, wenn wir sagen, ein physikalischer Begriff ist gleich das, was wir über ein phänomenales Prädikat wie Rotempfinden oder so weiter sagen, wenn wir sagen, ein physikalischer Zustand ist gleich Rotempfinden, dann sagen wir etwas Synthetisches. Etwas, das wir sozusagen erst im Nachhinein feststellen können, weil nämlich a priori, rein vom Begrifflichen her, der Begriff nicht impliziert, dass dieses Prädikat in ihm enthalten ist. Das ist ein erkenntnistheoretisches Problem und deswegen sagen viele Leute, wir können uns zwar vorstellen, dass es ein physikalisches Duplikat von uns gibt, weil eben die Begrifflichkeit der Physik quasi nicht notwendig erleben mit in sich einschließt, aber de facto ist es eigentlich nicht möglich, ontologisch gesehen ist es nicht möglich, weil es ist schon immer so, dass Gehirn Bewusstsein produziert. A posteriori können wir immer sagen, es ist ein Gehirn da und das produziert Bewusstsein. Ja? Das ist so. Und diese a posteriorische Notwendigkeit ist tatsächlich notwendig so. Ja? Sie vergleichen das mit, wie ich schon gesagt habe, mit der Identität zwischen Wasser und H2O oder die Gene, die dann sich herausgestellt haben, sie sind DNA. Ja? All das sind sozusagen a posteriorische Urteile, all das sind a posteriorische Notwendigkeiten. Nichtsdestotrotz, wenn wir sagen, das sind Notwendigkeiten. Warum sind es Notwendigkeiten, wenn sie a posteriori sind? Wir haben ja ursprünglich gesagt, a priori sind sozusagen, bedeutet streng notwendig allgemein und nach Kant gibt es eigentlich nur a priorische notwendige Identität, keine a posteriorische notwendige Identität, ja. Wie gesagt, das Ganze hängt sozusagen mit dem Unterschied zwischen Erkenntnistheorie und und Ontologie zusammen. Ja. Jetzt ist es de facto so, dass Wasser H2O ist. Warum ist das notwendig so? Wie können wir sagen, das ist notwendig so? Kripke, ein Logiker, ich glaube aus Cambridge kommt er, hat in den späten 70ern, ich glaube der Ursprung war der Vortrag von wann? 72, 73, sowas, hat er als quasi als junger Typ den gesamten wissenschaftlichen Apparat auf den Kopf gestellt, insofern einen Vortrag gehalten hat, wo er sagt, Identität bedeutet Notwendigkeit. Sprich, es ist immer so, dass wenn wir von Identität sprechen, Notwendigkeit implizieren. Wenn Kant sagt, a posteriori gibt es keine Notwendigkeiten, dann entwickle ich euch ein modales, logisches Argument, das sehr wohl zeigt, dass Wasser notwendig H2O ist. Sein Begriff, mit dem er das macht, ist sozusagen der Rigidifier oder Rigidifying bedeutet einfach nur festsetzen, feststellen. Er hat gezeigt sozusagen in seinem Buch Naming und Necessity, dass bestimmte Konzepte mit bestimmten anderen notwendig verknüpft sind, aufgrund dessen, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt als solche festgesetzt wurden und wenn wir das versuchen modal logisch zu analysieren, dann stellt sich heraus, dass diese Identität auch in der modallogischen Fragestellung hält. Was bedeutet modallogische Fragestellung? Ja? Die arbeiten mit so etwas, das heißt möglichen Welten. Sprich, sie sagen, Modalität ist Möglichkeit. Sprich, sie sagen, wir haben eine Ist-Situation, die analysieren wir und dann stellen wir uns vor, wie wäre es, wenn diese Ist-Situation etwas anderes in einer anderen möglichen Welt wäre. Dabei könnte diese mögliche Welt was durchaus Reales sein, ja? Dass wir das etwas Reales erachtet. Ja? Wie verhält sich der Begriff, zum Beispiel Wasser und so weiter, in der möglichen Welt? Und wie würden wir darüber urteilen? Ja? Ich drücke immer falsch. Die Sache in Bezug auf das Bewusstsein ist so, verhält sich folgendermaßen, wenn man es formalisiert. P sind alle physikalischen Fakten, die wir wissen, in unserer jetzigen Situation, in unserer Welt. Und Q sind alle phänomenalen Fakten, alles, was wir über Bewusstsein wissen in unserer Welt. Von einem rein sozusagen begrifflichen Standpunkt bedeutet das, die physikalischen Fakten enthalten nicht die phänomenalen Fakten. Denn a priori gesehen enthält quasi der Begriff eines Gehirnzustands nicht ein phänomenales Erleben. Da steckt keine griffliche Notwendigkeit dahinter. Nichtsdestotrotz ist es, das ist quasi vorstellbar, darauf beruht die Vorstellbarkeit, nichtsdestotrotz ist es quasi in einem Nachhinein gesehen, haben wir irgendwann festgestellt, alle physikalischen Fakten enthalten alle phänomenalen Fakten. Das würde die Identitätstheorie sagen. Und zwar a posteriori. Genauso wie wir festgestellt hatten, Wasser ist H2O. Chalmers sagt jetzt, das ist eine inadäquate Analogie. Bewusstsein ist gleich Gehirnzustände, ist nicht gleichzusetzen mit Wasser ist gleich H2O. Warum nicht? Warum ist das nicht so? Warum besteht diese Notwendigkeit? Wir würden sagen, Wasser ist H2O. Alles, was nicht H2O ist, ist nicht Wasser, ja? Das ist notwendig so. Das haben wir sozusagen einmal festgestellt und deswegen gilt es a posteriori notwendig, sprich streng notwendig und allgemein im kantischen Sinne. Ja? Obwohl es a posteriori ist. Kommt von Kripke. Ja? Chalmers sagt jetzt, beim Bewusstsein funktioniert das nicht. Warum? Er entwickelt sozusagen ein sogenanntes Two-Dimensional Framework. Ja? Da geht es darum, dass wir Begriffe und Möglichkeiten analysieren. Und zwar nicht nur erkenntnistheoretische sozusagen Möglichkeiten, sondern auch ontologische Möglichkeiten. Und das schaut so aus. Ja. Dieser Two-Dimensionalismus oder Zweidimensionalismus in der modalen Beschreibungsweise von möglichen Welten sagt, es gibt eine erkenntnistheoretische Beschreibung, eine wissenschaftliche Beschreibung und es gibt sozusagen eine counterfaktuelle Beschreibung, eine sozusagen eine entgegengesetzte Beschreibung in einer möglichen Welt. Ja. Bezogen auf das Wasserbeispiel würde das so ausschauen, dass angenommen unsere Welt, der Zustand unserer Welt, den wir annehmen und den uns sozusagen die Wissenschaft präsentiert, verifiziert den Satz, dass Wasser H2O ist. Sprich, die Welt macht den Satz S wahr. Denn in unserer aktuellen Welt ist Wasser H2O und wenn wir den Satz aussprechen, Wasser ist nicht XYZ, dann ist dieser Satz wahr, weil nämlich Wasser H2O ist und eben unser aktueller Zustand, unsere Welt, unsere aktuelle Welt, den Satz S quasi verifiziert. Ja. Das ist sozusagen die erste Dimension. Chalmers spricht von Intention, die erste Intention. Die zweite Intention ist, nichtsdestotrotz, und Wasser wird das so gefasst aus, Wasser ist quasi diese Flüssigkeit, die wir bei uns in Seen finden, die sich so und so anfühlt, mit der wir uns waschen, die wir trinken können, sozusagen hat bestimmte Qualitäten, hat auch bestimmte phänomenale Qualitäten und diese phänomenalen Qualitäten des Wassers oder diese Eigenschaften des Wassers sind H2O, ja? Wir wissen, beim Wasser ist es so, dass die Flüssigkeit zum Beispiel, das Flüssigsein vom Wasser, die Eigenschaft des Flüssigseins zurückführbar ist sozusagen auf die funktional-molekulare Beschaffenheit von seinen Molekülen. Wassermoleküle im Zusammenspiel bringen Eigenschaften hervor, das ist quasi das, was ich als leichte Emergenz bezeichne, bringen Eigenschaften hervor, die quasi nicht die Wassermoleküle selbst haben, aber die sozusagen das System mehrerer Moleküle hat. Ja. Wo die Systemeigenschaften nichtsdestotrotz auf die Eigenschaften der Moleküle zurückführbar sind, denn Moleküle stoßen sich unter einer bestimmten Temperatur gegenseitig ab oder gleiten übereinander drüber und genau dieses Übereinandergleiten der Moleküle, die Eigenschaft der Moleküle des Übereinandergleitenkönnens, machen es das in dem System dann, wenn mehrere Moleküle übereinandergleiten, so etwas wie ein flüssiger Eindruck entsteht. Ergo, Wasser, das Flüssigsein des Wassers lässt sich sozusagen auf seine molekulare Beschaffenheit zurückführen. Insofern besteht eine Identität zwischen Wasser oder dem, was wir als die Flüssigkeit, die sich so und so anfühlt und die sich in den Seen findet, insofern ist sie quasi identisch mit dem, was wir als H2O bezeichnen. Alles klar, und wenn wir sagen, Wasser ist nicht XYZ, dann sagen wir damit etwas Wahres, weil Wasser ist ja H2O. Angenommen, nehmen wir eine Welt an, wo all das, was wir in den Flüssen und Seen und so weiter, als diese durchsichtige Flüssigkeit finden, nicht H2O ist, sondern XYZ. Aus unserer Perspektive, sozusagen aus unserem Common Sense Dings, Alltagsdings, sagen wir, ui, das fühlt sich wie Wasser an, ich kann mir meine Hände waschen, ich kann es trinken und so weiter. Und das findet sich auch in allen Flüssen und Seen. Also wären wir eigentlich geneigt dazu zu sagen, das ist Wasser. Blödsinn. Es ist natürlich nicht Wasser, weil Wasser ist sozusagen definiert dadurch, dass es H2O ist. Und zwar notwendig H2O.
Diese Definition beruht nämlich auf unserer ersten Intention, dass nämlich W, unsere aktuelle Welt, den Satz in unserer Welt wahr macht, aber in unserer zweiten Intention, sozusagen in Bezug auf die Vorstellung einer anderen Welt, wo die Flüssigkeit, die dieselben Eigenschaften hat wie Wasser, eben nicht H2O ist, sondern XYZ. Und da sagen wir, nein, das ist falsch. Wenn wir sagen, Wasser ist XYZ und S, Wasser ist nicht XYZ, ein wahrer Satz ist, dann bezieht sich das sozusagen darauf, dass die erste Intention uns festlegt, uns vorgibt, was unter Wasser verstanden wird. Ja? Sehr komplex und so weiter. Es zeigt im Wesentlichen nur das, dass wir a posteriori notwendig feststellen können, dass Wasser notwendig H2O ist und insofern sozusagen der ganze Begriff mit a priori und begrifflich und so weiter quasi ausgeschalten wird und gesagt wird, okay, Zombies sind vorstellbar, weil wir ja quasi, weil es klar ist, dass die Begriffe der Physik nicht a priori die Begriffe des phänomenalen Erlebens quasi beinhalten. Nichtsdestotrotz, ontologisch ist es einfach so, dass phänomenales Erleben mit Gehirnprozessen identisch ist. Das können wir a posteriori feststellen, genauso wie wir festgestellt haben, Wasser mit diesen und jenen Qualitäten, wo nicht notwendig sozusagen in der Beschreibung von Wasser als diese Flüssigkeit impliziert ist, dass es H2O ist, sind wir trotzdem a priori drauf gekommen, dass es sich so verhält. Und genau das ist ausschlaggebend dafür, dass wir eine Notwendigkeit annehmen, die streng notwendig und allgemein ist sozusagen. Eine Identität annehmen, Entschuldigung, die streng notwendig und allgemein ist. Das hat Kripke herausgestellt. Sprich, die Unterscheidung zwischen erster Intention und zweiter Intention ist eben essentiell für dieses Argument. Ja. Ich sage Ihnen, lesen Sie Chalmers dazu nach. Ich tue dann eigentlich nichts anderes, außer das Nachbeten und Vorstellen und vielleicht ein bisschen einfacher formulieren, was aber in seinem Buch sehr toll irgendwie beschrieben ist. So, jetzt habe ich schon wieder falsch gedrückt. So, aber jetzt. Sprich, die primäre Intention von einem Begriff ist... Genau, determiniert in Bezug auf den zweiten a priori, insofern er sagt, in jeder Welt, in der wir sozusagen in der wir sozusagen vom Wasser sprechen, also den Begriff Wasser gebrauchen, greift er in jeder möglichen Welt H2O heraus. Ja? Er formuliert so, in a given word, it picks out what the referent of the concept would be if that word turned out to be actual. Also in der aktuellen Welt, sozusagen, wenn die mögliche Welt aktuell werden würde, dann wäre Wasser noch immer H2O und nicht XYZ. Das ist quasi im Nachhinein gesehen aus dieser Perspektive a priori, also notwendig. Die sekundäre Intention, quasi mit der Vorstellung der möglichen Welt, von einem Begriff ist eben nicht a priori determiniert, sondern eben greift jeweils ein bestimmtes Ding heraus in der aktuellen Welt. Also sprich, wenn sich die mögliche Welt als aktuell herausstellen würde, dann würden wir, wenn wir Wasser gebrauchen würden und auf XYZ referieren würden, würden wir nicht über Wasser sprechen, sondern über etwas anderes, nämlich über eine Flüssigkeit, die vielleicht diese Eigenschaften hat, aber eben nicht Wasser ist. Das ist quasi das a posteriori dran. Ja? Das ist sozusagen das Argument, das Kripke entwickelt hat, dass nichtsdestotrotz das, was wir sozusagen mit diesem Konzept meinen, durch die primäre Intention sozusagen festgelegt ist. Ja? Warum funktioniert das in Bezug auf das Bewusstsein nicht? Warum sollte es nicht funktionieren, dass wir sagen, okay, Bewusstsein ist gleich Gehirnzustand und das ist zwar nicht begrifflich notwendig, aber von einem a priorischen Standpunkt stellt sich heraus, das ist notwendig. Da müsste es auch so sein, dass Bewusstsein, also sozusagen bewusstes Erleben, ist in unserer aktuellen Welt jetzt, sag ich mal, ein Gehirnzustand. Also eine bestimmte Qualität wird gleichgesetzt mit einem bestimmten Gehirnzustand. Sagen wir es a posteriori. In der möglichen Welt müsste es dann so sein, oder könnte es zumindest so sein, dass sich herausstellt, diese Qualität, bewusstes Erleben, ist in Wahrheit nicht ein Gehirnzustand, oder der Gehirnzustand, besser gesagt, den wir quasi herausgreifen, ist quasi nicht in Wirklichkeit gar nicht Erleben, sondern ist etwas ganz was anderes. Und das ist sozusagen in Bezug auf das bewusste Erleben nicht möglich. Wenn wir sagen, Gehirnzustand ist gleich phänomenales Erleben, dann ist es sozusagen in der möglichen Welt ganz genauso, dass auch das
sozusagen das Erleben sozusagen das Primäre ist. Wir können uns, wenn uns jemand erzählen würde in der möglichen Welt, Gehirnzustand ist Erleben, und Sie sagen, nein, in der anderen möglichen Welt ist Gehirnzustand nicht Erleben, sondern irgendetwas anderes, dann würde ich sagen, nein, das stimmt nicht, weil beim phänomenalen Erleben die primäre und die sekundäre Intention ident sind. Phänomenales Erleben ist quasi dadurch charakterisiert, dass wir es erleben. Es kann sich quasi nicht herausstellen, dass es etwas anderes ist. Ja? Also wenn wir sagen, eben Charles formuliert es so, what it takes for a state, also für einen Zustand, bewusstes Erleben zu sein in der aktuellen Welt, ist das, dass es quasi phänomenal erlebt wird. Und was es sozusagen in einer möglichen Welt ausmacht, bewusstes Erleben zu sein, ist genau dasselbe, nämlich bewusst erlebt zu werden und nicht etwas anderes, ist quasi durch sozusagen nichts anderes charakterisiert. Sprich, er sagt, wenn sich etwas wie bewusstes Erleben anfühlt, dann ist es auch in einer möglichen Welt bewusstes Erleben und nicht irgendetwas anderes. Sprich, von einem a posteriorischen Standpunkt her besteht keine Notwendigkeit darin anzunehmen, dass Gehirnzustände sozusagen mit bewusstem Erleben identisch sind, weil nämlich erste und zweite Intention dieselbe sind. Sprich, Chalmers sagt, Zombie Worlds sind nicht nur quasi vorstellbar, sondern sind auch quasi eine ontologische Möglichkeit, was zur Folge hat, dass sozusagen Bewusstsein, das harte Problem oder bewusstes Erleben etwas Zusätzliches ist. Ein zusätzlicher Bestandteil ist, den wir annehmen müssen und der fundamental ist, insofern er nämlich sozusagen insofern es nicht nur eine Notwendigkeit der Erkenntnistheorie ist, zu sagen, bewusstes Erleben ist etwas anderes als ein physischer Zustand, sondern es ist auch ontologisch etwas anderes. Sprich, wir müssen unsere Ontologie erweitern. Wir müssen sozusagen auch ontologisch sagen, nein, Bewusstsein ist etwas Fundamentales, das sich auch in irgendeiner Form in unsere Ontologie quasi als dieser zusätzliche Teil integrieren können muss und nicht auf anderes reduziert werden kann, wie es etwa zum Beispiel bei Wasser ist, wie bei den Eigenschaften des Wassers. Und genau das ist irgendwie sozusagen das Argument. Und jetzt habe ich zum Schwitzen begonnen, weil es irgendwie komplex ist und ich das noch nie irgendwie so, ich mir das immer irgendwie vorher anschauen muss und ich mir nicht gedacht habe, ich werde das vielleicht heute nicht machen, weil es eh schon jetzt eben wie gesagt ziemlich spät ist. Und ich hoffe, ich habe das ein bisschen rüberbringen können. War ein bisschen kompliziert, wenn Sie wollen. Ich kann es Ihnen noch nicht jetzt auf die Homepage stellen, also auf diese Plattform stellen, aber nach dem Vortrag im Mai stelle ich Ihnen das einfach, wenn ich es überarbeitet habe, nochmal auf die Plattform und dann können Sie es quasi noch einmal quasi durchgehen. In jedem Fall, in dem Chalmers-Buch, das ich Ihnen empfohlen habe, findet sich das so um die Seiten 130 herum, diese Argumentation. Okay, insofern, schöne Osterferien, bis in 2 Wochen. Danke fürs Aufmerksamkeit.